In der Mitte, glaube ich, ist der Schalter. In der Mitte ist der Knopf. Ja, genau, danke.
Den Stiegenaufgang
auf,
oder?
Nein,
ich glaube nicht. Das stört nicht.
Wenn jemand kommt, dann werden wir sehen. Ja, wir haben letztens angedacht, der Möglichkeit, wie Europa noch in einer anderen Art realisiert werden kann, in einer anderen Zeit, in einer anderen Art. Und das abhängt von den gesamten geopolitischen, von der gesamten geopolitischen Situation, wie es eben weitergeht. Auf das ist man angewiesen, aber an sich wäre das eine Alternative. Und immer wieder kommt dasselbe raus, Europa ist gewünscht, Europa wird verehrt teilweise, nur Europa will eben das in Wirklichkeit nicht, sondern lässt sich da gängeln und ist eben Speicheljäger der Amerikaner. Und jetzt möchte ich nur kurz, weil wir letztens gesagt haben, da unten in diesem Gebiet ist ja ein unruhiges Gebiet, also im Jugoslawien, Mazedonien, kommt man dann weiter ja noch, also zuerst rechts ist von uns gesehen, ist dann westlich, ist also einmal Montenegro, auf der anderen Seite ist Makedonien, es gibt Mazedonien, Makedonien, also Makedonien, und dann geht es weiter, Bulgarien und so weiter, also das ist ein Gebiet, wo wir uns nicht so die Finger verbrennen brauchen. Aber in die Richtung geht es dann runter und haben wir gesagt, irgendwo muss man einen Halt finden. Jetzt, weil wir auch schon öfters in Jugoslawien waren, also in früheren Jugoslawien, in Kroatien, möchte ich vielleicht ganz kurz trotzdem zu diesem letzten Krieg ein paar Sätze sagen. Interessant ist ja schon der Herzherzog Ferdinand, da wissen wir auch nicht, was da passiert ist. Erzherzog Ferdinand, wer weiß man nicht, Slavenfreund hieß er auch noch, hat überhaupt nichts zu tun mit ihm, Slavenfreunde waren alle. Aber das ist ein eigenes Kapitel, das möchte ich jetzt nicht anreißen, ist aber auch ein großes Thema in letzter Zeit wieder geworden, diese Umstände, weil der Untersuchungsbericht ist ja nie offiziell rausgekommen bei uns, wer die Hintergründe sind. Das spielt aber auch heute eine Rolle und spielt auch in Zukunft eine Rolle, wer da die eigentlich lenkende Hand war. Damals für Serbien, für das serbische Großstreben und dann noch in dem letzten nämlich genau dasselbe umgekehrt. Und der Annex B, da gibt es einen Annex B, kommt gleich darauf zu sprechen, der dann in aller Munde war, das war die letzte Verhandlung in Rambouillet, das ist dieselbe Formulierung, wie es gegen die Österreicher beim Ersten Weltkrieg verwendet wurde. Genau dieselbe. Österreich wollte das aufklären und so weiter. Und da ist genau das, einmal was für und einmal gegen, wie es Ende nützt. Ja, ich möchte noch kurz auf diese Jugoslawien-Sache noch einmal reinkommen, weil das ist noch nicht abgeschlossen. Und die ist auch nicht abgeschlossen. Es hängt auch mit der South Stream Pipeline zusammen. Die ist nicht zufällig, also sabotiert worden von, nicht von Bulgarien, sondern von USA. Und möchte noch ganz kurz ein paar Sachen sagen, damit wir da ein bisschen Einschulung haben. Da will ich ein bisschen was vorlesen, so ein paar Sätze.
Aus welchem Buch ist das?
Das ist auch der William Engdahl mit der Ölwaffe zur Weltmacht. Ist also so 15 Jahre oder was alt. Aber ich habe es zufällig in den Tank genommen, ich wollte das gar nicht sagen jetzt, aber ich habe es zufällig in den Tank genommen, weil ich ja wegen einem Foto nachgeschaut habe, ganz anderer Ort, und ich denke mir, was der damals geschrieben hat, also bitte, das ist ein ganz exakter Schriftsteller. Kennt sich überall gleichmäßig aus, ist ein Rollstuhlfahrer und wahrscheinlich hat er deshalb auch, ist er spezialisiert. Ja, also zuerst einmal die Auflösung des ehemaligen Sowjetunions, das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Und dann ist die Situation so, dass eben der Westen einmal 40 Jahre lang dieses Jugoslawien mit dem Tito-Modell aus einem gemischten Sozialismus unterstützt hat oder akzeptiert hat. Man hat ihnen sehr viel Kredite gegeben von der Sowjetunion und gleichzeitig vom Westen, damit ja das Gleichgewicht also in Balance war. Und diese Länder unten waren also wohlhabend, hatten auch hochentwickelte Industrie, vor allem Stahlindustrie, waren also keine Bettler, nicht so wie bei uns, aber im Verhältnis zu den Ostländern war das gar kein Vergleich. Also das war, die waren also, ansonsten war ja auch alles in Ordnung. Jetzt ist aber die Sowjetunion aufgelöst worden, von außen und von innen. Und man hat also für diesen Bufferstaat eigentlich keine Verwendung mehr gehabt, denn die Erwartungshaltung der Oststaaten war ja die, wenn wir uns jetzt ergeben oder wenn wir uns jetzt so scheinfriedlich mit den Amerikanern die Hosen runterlassen, dann brauchen die ja keine Rüstung mehr. Das heißt, wir haben ja keine mehr, wir haben ja den Warschauer Pakt aufgegeben und die müssen auch nicht mehr rüsten. Das heißt, es bleibt ihnen das Geld für das eigene Land, das heißt für Infrastruktur, für Schulen, Krankenhäuser und für den Konsum. Das heißt, dass das Geld ja nicht mehr verwendet werden muss für die Rüstung. Folglich, wenn die nicht aufrüsten, brauchen wir nicht nachrüsten, brauchen wir in unserem Land nichts verwenden für die militärische Rüstung. Das war ja auch ein Argument. Die haben sich gedacht, jetzt wird es für uns leichter. Weil wenn wir nicht mehr rüsten müssen, weil die auch rüsten, dann sind ja wir, sind alle eigentlich die Profiteure. So war es. Und genau das wollte aber die USA verhindern, dass ein Modell entwickelt würde, das dem IWF, der IWF-Kolonisation entkommt. Nämlich, der IWF ist ein eigenes Thema, aber wir kommen eh gleich dazu. Das heißt, das hat nicht mehr reinpasst in die Zeit. Es wäre ein Modell gewesen für viele, dass sie ohne der Verwestlichung, ohne der Raub der Bodenschätze etc. ihr eigenes Modell entwickeln. Und das war ja auch irgendwie, ich habe das auch immer im Kopf gehabt, immer doch die Länder, die werden zwar gut eine Zwischenlösung finden, aber es ist, die USA hat ganz schnell hingegriffen und hat also das von innen her kontrolliert. Das war die Situation mit Jugoslawien. Nun, es sollte ein Mittelweg ohne IWF-Schocktherapie durchgeführt werden. Wollen wir mal den IWF und die Schocktherapie mal kurz beiseite lassen. Es ist ein einfaches Prinzip. Die Länder werden gezwungen, Kredite aufzunehmen. Gezwungen. Also zwingen kann man jeden ganz locker. Er sagt, du, wenn du keinen Kredit machst, wenn du keine Infrastruktur reparierst, dann fährst du raus aus allen Institutionen. Dann gibt man dir Kredite. Dann gibt man ihnen mehr, man schüttet es um und dann stellt man sie fällig. Dann gibt man ihnen entweder keine Kredite mehr, sondern zu horrenden Zinsen oder stellt es fällig. Und dann zieht man ihnen die Ressourcen weg. Also dann sagt man, wo habt ihr Ressourcen? Na, wir haben Stahlwerke, wir haben Goldminen, da müssen sie nicht das geben. Da brauchen sie gar nichts tun. Also da braucht man keine Armee. Armee, das ist ja sowieso heutzutage nicht mehr so üblich, weil man das gar nicht braucht. Also IWF-Schocktherapie war überall so. Preisfreigabe, es kamen die ganzen ausländischen Produkte rein. Die inländischen durften nicht mehr erzeugt und vertrieben werden. Also so war das. Und wir hatten auch Geld gehabt, dann jemand Geld gehabt. Also es gibt da so eine Situation, die sich gerade in Jugoslawien so abgespielt hat, dass es auch anders möglich gewesen wäre, hätte der Westen das nicht gemacht. Gut. Also dieses Modell musste einmal weg. Und jetzt gibt es noch was Zweites, das ist eben diese Zeit der 90er Jahre, da hat man viel Ölfelder in Baku und überhaupt in der Kaspischen See entdeckt. Da hat man geglaubt, das wird das zweite Kuwait, es war also die Gegend da, Aserbaidschan und so weiter. Da hat man viel investiert und das musste aber durch Europa eingefügt werden. Man wollte Europa, die Europäer selber wollten auch von dort das Öl haben und das ging aber durch Bulgarien und Jugoslawien, genauso wie die jetzige Pipeline. Und man wollte das begradigen, man wollte da keinen Störöffner haben, man wollte die völlig auf Linie bringen. Das sind also zwei Argumente, die schon einmal da eine Rolle spielen. Nur was macht man in so einem Fall? Man hat also diese ganzen amerikanischen Organisationen da jetzt eingeschleust. Das sind also Oppositionsgruppen wie die NED, National Endowment for Democracy. Es sind also alles amerikanische Regierungsorganisationen zur Destabilisierung und zur Bildung von aber kriminellen sozialen Netzwerken. Das heißt, es ist ungeheure Macht, weil da fließt ungeheure viel Geld rein. Die wissen, wie man öffentlich in Erscheinung tritt, haben auch viel Geld. Und die dort mitarbeiten, sind ganz normale Leute, die und sagt, gut, das heißt nicht, dass das Gauner wären. Nein, sondern der hat viel mehr Möglichkeiten, der kann Auslandsreisen kriegen, kriegt vielleicht sogar einen westlichen Pass und sagt mir nicht, worum es geht. Also die wurden jetzt einmal überschwemmt mit diesen ganzen Organisationen und zuerst haben wir mal riesige Dollarmengen in diese ganzen Organisationen reinbracht und ja, das war einmal die erste Stufe. Jetzt was sagt denn da der Chef von diesem National Endowment for Democracy? Das ist eigentlich so einer der wichtigsten Organisationen. Der sagt, der Paul McCarthy sagt, die NED war zusammen mit der Soros-Stiftung, das ist ja überhaupt der wichtigste Mann, der George Soros, Spekulant und dem gehören ja die meisten Stiftungen, der ist überall aktiv bei allen Umstürzen, was mit diesen Farbrevolutionen zusammenhängt, sagt er, die NED war zusammen mit der Soros-Stiftung und einigen europäischen Stiftungen eine der wenigen westlichen Organisationen, die der Republik, also der Bundesrepublik Jugoslawien, finanzielle Unterstützung zukommen ließen, sowohl mit örtlich ansässigen NGOs, nicht, als auch mit unabhängigen Medien im ganzen Land zusammenarbeiteten. Zu Zeiten des Kalten Krieges hätte man solch eine interne Intervention, er nennt es eine interne Intervention, jetzt weiß er schon, was es ist, in einem fremden Land als CIA-Destabilisierungsmaßnahme bezeichnet. Im Washington Newspeak bezeichnet man es als Förderung der Demokratie. Nun, die Folgen für die Bevölkerung waren ja schon katastrophal in kurzer Zeit, denn man hat jetzt Druck gemacht auf den damaligen, das war alles noch Jugoslawien, also ein Kunststaat, der nach dem Zweiten Weltkrieg also konstruiert wurde. Man nannte ihn Jugoslawien, also die Jugo, die Südslawen, aber Slawen sind sie auch nicht, nur gibt es ja auch verschiedene, die da drin sind. Es gibt also Türken und alles Mögliche. Es ist ein Kunststaat und der Kunststaat, der ist von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen, wegen der Währung eigentlich. Das hängt mit der Währung zusammen, nur ist das hinausgezogen worden, weil die Nördlichen waren ja sehr produktiv, vor allem Slowenien, und die Südlichen waren nicht produktiv, also ist das mit der Währung hätte es sich nicht ausgegangen. Also man hat Druck gemacht auf diesen Ministerpräsidenten Ante Markovic, um wirtschaftliche Strukturmaßnahmen durchzusetzen. Nun, die IWF-Maßnahmen haben zu Folgendes geführt in einem Jahr, 1990, davon haben wir da ja nichts gehört. Es ist das Bruttoinlandsprodukt um 7,5% einmal zurückgegangen und dann im nächsten Jahr noch einmal um 15%. Wenn man das zusammenrechnet, sind es ungefähr 20%. Also die 7, wenn man zuerst runterrechnet, und die 15 sind es also nicht über 20, sondern 20. Also 20% ist das Bruttoinlandsprodukt einmal zurückgegangen. Die Industrieproduktion sackte um 21% ab. Der IWF forderte aber eine vollständige Privatisierung aller Staatsunternehmen, aber überhaupt nicht gekriegt, nicht der Geld hat, aber das sind ja nicht die. Das heißt, das haben sie sich selber weggezogen. Also nicht nur die Amerikaner, sondern eben die westlichen Verbündeten und Alliierten. Das heißt, die haben den Staat ausgeblendet. So haben sie es aber überall gemacht, in jedem Land, nicht nur in Jugoslawien. Die unmittelbare Folge war, dass 1100 Unternehmen im Jahr 1990 in Konkurs gingen. Das heißt, die Arbeitslosenrate, können wir jetzt sagen, war damals schon über 20%. Der wirtschaftliche Druck war aber jetzt auf die Regionen sehr stark, weil jeder wollte halt irgendwie noch für sich was rausholen. Und wenn so viel Unternehmen in Konkurs gehen, da schauen wir genau, wen haben sie denn in Konkurs gehen lassen. Bin ich benachteiligt oder bin ich bevorzugt worden? Bevorzugt will sich niemand aufregen. Aber wenn das sagt, im Nachbarland, in der anderen Republik, die haben vielleicht nur 3 oder 4 zugesperrt und bei uns sperren sie mehr zu, dann stehen ja schon automatisch Spannungen, berechtigte Spannungen. Obwohl die wenigsten wissen, wer eigentlich hinter dem Ganzen steckt. Es war ein explosives Gemisch. Und das nächste, was der IWF gefordert hat, ist, dass alle Löhne auf dem Niveau von 1989 eingefroren werden müssen. 1989 war vor der Reform und gleichzeitig aber die Inflation dahin galoppierte. Mhm. Ne? Also das war ja erst recht schlecht. Das heißt, die Löhne sind gering geblieben, aber alles hat sich enorm verteuert. Weil durch die Preisfreigabe hat sich das automatisch erhöht. Nun, die Realabkommen sind um 41% 1989 gefallen. 41%! Und da war aber keine Möglichkeit, dass man eben nur was verdient. Also das war es. In den ersten 6 Monaten von 1990 waren es 41%. 1991 lag die Inflationsrate bei 140%. Und Inflation heißt, es ist nichts mehr wert. Also so wie in Deutschland, da kostet ein Bier dann 1 Billion Mark. Also das stimmt wirklich. Es ist in dem Bild auch abgebildet von William Engdahl. Ein Bier hat 1 Mark gekostet und bei nachher 1 Billion Mark. Jetzt die Frage, wie bringe ich 1 Billion Mark hin? Da gibt es dann die Fotos, wo die mit dem Schubkarren hinfallen. Also 140% Inflationsrate. Und jetzt hat aber der IWF noch angeordnet, eine uneingeschränkte Konvertierbarkeit des Diener und eine Liberalisierung der Zinsen. Was heißt Konvertierbarkeit des Diener? Ja, wenn ich einen Diener habe, einen Dinar habe, dann werde ich mehr keinen Dollar umtauschen, weil der hat ja wenig Wert. Also für mich hat es ja keinen Vorteil, einen Nachteil bei der Entwertung. Aber für den Dollar war es gut. Na, weil der Dollar hat jetzt viel mehr Diener gekriegt, der hat ja alles leicht einramschen können. Und das wurde alles festgelegt. Das konnte man nicht, was der IWF sagt, das ist also das letzte Gebot. Kann niemand aber gegen was sagen. Gut, also da sind es noch einmal nach unten gedrückt worden. Und der IWF verhinderte ausdrücklich, dass die Bundesregierung bei ihrer eigenen Zentralbank, das ist die Nationalbank von Jugoslawien, einen Kredit aufnehmen durfte. Man durfte sie ja gar nicht mehr finanzieren. Also so war die Situation, wir haben ja nichts gehört davon, da hat man ja nichts gesagt. Nicht? Also auch die wussten es nicht so genau da unten. Die haben auch im Dunkel getappt, was sich da abspielt oder was noch kommen wird. Nun, das hat wieder dazu geführt, dass die Schulen und soziale Programme nicht finanziert werden konnte. Dieser Stopp der Transferzahlungen an die Republiken hat jetzt natürlich schon die Abspaltungen einmal vorgebildet, ja, vorbereitet, ja, danke. Die aber auch kam, weil es ging ja gleich weiter. Jetzt hat der Kongress 1990 in den USA, der Kongress ist sowas wie das Parlament und besteht aus zwei Teilen, aus dem Senat und aus dem Repräsentantenhaus, genau. Und das neue Gesetz, das die USA jetzt beschlossen hat, das hieß Foreign Operations Appropriations Law, Gesetz über die Bewilligung von Mitteln für das Ausland. Und das hieß, dass innerhalb von 6 Monaten nach Verabschiedung des Gesetzes alle Länder, also alle Teilrepubliken, ihre Unabhängigkeit, das heißt den Austritt aus der Bundesrepublik Jugoslawien, erklären müssen. Wenn sie es nicht tun, haben sie keinen Anspruch auf dann stattfindende Finanzhilfe. Das heißt, man hat ihnen dann einen Knacker vor den Außen gehängt, wenn sie austreten. Das heißt, sie sind nicht selbstständig austreten, sondern man hat das Land eben spalten wollen. Warum, ist eh klar, aber es kommen wir auch noch dazu. Ja, das Gesetz fordert eine separate Wahl in jeder der 6 jugoslawischen Teilrepubliken unter Aufsicht des US-Außenministeriums. Also man hat das Land völlig ausgenommen und kontrolliert. Gut, die 6 Selbstauslösung des jugoslawischen Staates war also die Grundlage. Gut, jetzt geht's weiter. Jetzt kam der Slobodan Milosevic. Und dieser Slobodan Milosevic ist ein Bankier in der USA. Aber jugoslawischstämmig. Und der war sehr angesehen bei den USA, weil er immer typischer westlicher Mann war. Also kein was Slivovitz oder sowas trinken oder Wodka, sondern also diese Whisky und elegant gekleidet und gut Englisch. Also das war ihr Traumpartner, weil der war nämlich ein Spezialist für IWF-Angelegenheiten. Und den haben die Jugoslawen geholt, weil sie nicht mehr weiter wussten. Der war verheiratet mit der Mirjana und ihr Vater oder so, die waren beim Tito-Adel, bei den Tito-Kommunisten und deshalb ist er auch dann Präsident. Und den haben sie jetzt geholt und mit dem waren sie also, haben sie halt Hoffnungen gehabt, dass er also das durchzieht, aber der hat das eben dann nicht gemacht, hat eine Partei gegründet, eine neue Partei, kommunistische Partei. Und ja, letztlich kam es zum Krieg und die Zahl, die da England da reinschreibt, sind 200.000, die da eben gestorben sind.
Entschuldige, der Milosevic war aber in Serbien, ne?
Der war in Serbien. Der Milosevic
war nur für Serbien zuständig.
Ja, der Milosevic wäre an sich für das Ganze, für den ganzen Bundesstaat zuständig gewesen, weil es war ja ein föderativer Staat für alle, ja, aus 6 Teilrepubliken. Die Teilrepubliken haben sich dann ergeben, weil es wirtschaftlich nicht mehr ging mit einer Währung. Und jetzt hat der Tito schon in den 60er Jahren Anspruch gehabt, in den 70er Jahren noch eine und dann hat er gesagt, also es muss Teilrepubliken geben, es ist ja nicht ausgegangen, ist klar, es geht ja nicht aus mit der Währung, weil die Unteren waren ja nicht produktiv und die Oberen waren ja sehr produktiv, die haben ja sehr viele Fabriken auch gehabt, Slowenien und Kroatien, dann der Fremdenverkehr war produktiv, die mussten das aber denen unten schenken, da war man natürlich nicht zufrieden. Das heißt, das ging in die Zentralbank und da wurde es nach dem Gießkannen im Prinzip verteilt. Kann nicht funktionieren wie bei der EU, hat man gesehen, geht auch nicht. Und ja, also das nächste war 1992 ein vollkommenes Wirtschaftsembargo über Jugoslawien. Da wurde wieder über das ganze Jugoslawien gesprochen. Für alle Handelsbeziehungen und das war jetzt das Endchaos, jetzt ist die Arbeitslosenrate auf 70% oben geschnellt und eine hyperinflationäre Zustand und eine Hyperinflation entstanden. Hyperinflation ist eine gesteigerte Inflation, ebenso wie in Deutschland, dann ist das Ende bei einer Hyperinflation. Also da gibt es dann nichts mehr. Da muss man das nächste wäre dann ein Währungsschnitt. Also dann fängt das Ganze vom Null an, eine Währungsreform. Ja, also so war das Ganze einmal, so ist das Ganze einmal gelaufen. Als zweites sind diese Ölpipelines, die waren damals auch stark im Gerede und man wollte eben eine sichere Route auch vom Kaspischen Meer nach Europa entwickeln. Jetzt kam dann noch das Daytona-Abkommen, das war dann also, das war eigentlich so ein eigentlich war das nur mehr ein Gewaltabkommen, das man denen aufgezwängt hat, allen, ohne dass die da Mitspracherecht hatten. Ja, und was den muslimischen Staat betrifft, das ist ja Vielvölkerstaat, sind ja auch verschiedene Nationalitäten dort, und dann gibt es eben einerseits Bosnien als muslimische Staat und die Republika Srpska als serbische Staat. Das ist dann ein Satellitenstaat, wo er unter der IWF und unter der NATO-Kontrolle, was ja auch stimmt, die Leute haben das ja auch gesagt, diese Frechheit, wo die sind nämlich mit bewaffneter Munition durch die Stadt gegangen, hat herumgeschossen, die Fenster reingeschossen, musst du dir mal vorstellen, bei den Zivilisten. Also hat sich ordentlich abgespielt. Ja. Dann hat man schon über NATO.
Sprechen, ja,
mit dem Milosevic, der hat also dann letztlich nicht nachgegeben. Der hat also hat sie nicht unterworfen unter diese ganze aufgesetzte Enteignung und Fremdbestimmung. Und jetzt gab es dann eben die Besetzung Jugoslawiens in der Provinz Metohien in Kosovo. Das war während überhaupt nichts war, hat man das schon besetzt gehabt, diese ganze Stadt. Mhm. Das heißt Bonds Deal und ist...
Wer hat das besetzt?
Die NATO. Ja, Bonds Deal und... Ja, warte, ich komme gleich dazu. Das Bonds Deal, das ist noch einmal... Ja, also es gab dann diese Bombenangriffe in Kosovo. Das Territorium hat man gebraucht als Militärstützpunkt, auch gegen Europa ist das gedacht. Und das ist nämlich mit Europa nicht so, wie es wir sehen. Wir sehen die Europäer als Sklaven, hündisch ergeben und also das Letzte. Aber die Europäer, die wollen auch das nicht unbedingt, die sind auch unter Druck. Das heißt, die wollen das auch nicht freiwillig machen, was sie machen müssen. Weil da, irgendwo wollen die das ja auch nicht. Die wollen sie auch nicht so rausnehmen aus dem ganzen Getriebe. Und so gern haben sie Jugoslawien auch nicht bombardiert. Das war auch nicht so, dass die das wollten. Aber der Druck war eben stark. Weil die NATO zahlt sich ja selber. Die NATO muss ja alles selber zahlen. Und wenn Polen zum Beispiel jetzt für 50 Milliarden Euro Flügelraketen kauft, wer zahlt denn die? Das zahlt natürlich Polen. Die Amerikaner zahlen das nicht. Da geben sie ihnen vielleicht nur einen Kredit, aber die Kreditzinsen, na, wir kommen da drauf, sind 36% bei Kriegskrediten. Also beim amerikanischen Bürgerkrieg waren sie zwischen 36% und 60%. Ja, zu dem kommen, aber ich will nur das Thema noch kurz schauen, ob, dass wir es zu Ende bringen. Ja, also bei uns wurde es aber anders dargestellt, und das kann ich mir auch erinnern, das kann ich mir genau erinnern, da saß ich bei einer Versicherungsmaxel und hat gesagt, sind wir froh, dass wir die Amerikaner haben. Wir sind zu schwach in Jugoslawien, wir könnten nicht einmal die bombardieren, weil wir kein Material haben und wir sind zu feig und so. Das war bei uns heute die Art, sind wir froh, dass wir die haben. Das war ganz, das die Medien haben das natürlich auch dann weiterentwickelt, ja. War also ganz, ganz anders die Situation. Und die Muslime waren überhaupt nie eine Gefahr oder die haben überhaupt nie einen Krieg geführt, also weil die einfach gar nicht integriert waren in die jugoslawische Struktur, weder in die Polizeistruktur noch in die Militärstruktur. Also die haben auch nirgends dazwischen gefunkt. Außer dass sie eben dann von Afghanistan unterwandert wurden. Aber das hat mit dem Krieg gar nichts zu tun. Ja, das hat sich nur einiges abgespielt, aber gehen wir weiter. Bis zur Bombardierung von Serbiens, das war dann im Jahr 1999,
das sind 9 Jahre vergangen,
ne? Ja. Warte, ich muss nur ganz kurz, dass ich die Zahl nicht durchhabe. 1990 ist das Ganze losgegangen. Ja, ist das Ganze losgegangen, genau. Ja, 1969 begann es die Bombardierung Belgrads. Man hat es den Kosovo bombardiert, aber erfolglos. 99, Entschuldigung. Man hat den Kosovo bombardiert, aber erfolglos, weil dort hat man vor allem sehr viele Attrappen aufgestellt, Panzerattrappen. Also das sind so Plastiksachen, die haben aber einen Sensor, die können also die Wärme ausstrahlen, weil es geht ja um die Wärme. Also ein Radar nimmt ja die Wärme wahr und da haben sie keinen Erfolg gehabt. Da haben sie unheimlich viel bombardiert, aber da waren sie erfolglos. In Belgrad haben sie bombardiert, also ich war ja dort in Belgrad, genau dort haben sie bombardiert, und mit am selben Tag, nämlich in der chinesischen Botschaft im Ostflügel unter Kinder, reines Kindergarten, also war auch bewusst. Und Diese Bomber damals haben auch nichts gebracht. Die haben auch nichts gebracht. Nur der Aufstand von Opua, von dieser sozialen, der hat es gebracht. Der hat dann der hat den Sturz gebracht. Aber die Bombardierung hat es auch nicht gebracht. Die hat zwar Schaden angerichtet, auch beim Innenministerium hat man aber so Häuser bombardiert, das schon. Und in Novi Sad die Brücke, die habe ich auch gesehen, also diese Brücke, Donaubrücke, die war dann eingesagt. Aber das wäre es nicht gewesen. Es war dieser starke Medienhype in Europa und die sind jeden Tag also zum amerikanischen Botschafter, haben also ihre Tagesration gekriegt, was machen müssen, ihr Geld gekriegt und dann haben sie demonstriert. Und das war so eine riesige Gewalt. Vor allem hat es der Westen überall gezeigt, wie wenn das so ganz Jugoslawien da gegen den Milosevic aufbegehrt hätte. Das war 1969. 99, Entschuldigung. Ja, 99 war das. Ja, jetzt gab es tausende Bomben, die da abgeworfen wurden in der Zeit. 40 Milliarden US-Dollar geschätzte Schäden. Schon in der damaligen Zeit. Ja, und dieses Camp Bond Steel wurde in der Nähe von Gniana im östlichen Kosovo errichtet. 3000 Soldaten waren gleich am Anfang da, Flugplatz, modernste Telekommunikationsanlagen. Strategisch wichtiger Punkt am Balkan. Ja, wollen wir das einmal da belassen, nur damit man sieht, es gibt eine zweite Pipeline, die haben sie dann auch gebaut, von Albanien nach Bulgarien über Mazedonien. Das sind aber eigene Länder, weil Albanien und Mazedonien haben sie dann gebeugt, damit sie das Projekt kriegen. Also es geht dann durch Albanien, Mazedonien und Bulgarien, die heißt Ambo, diese Pipeline. Ja, na nur zum Annex B, das war dann der Annex B und der Annex B, der ist eben, man hat also jetzt den Milosevic, der war ja dann noch zuständig, den wollte man eben zum Rücktritt bewegen und da hat man also einige schon ausgemacht gehabt, wie man das also lösen kann, das Problem. Und dann gab es über Nacht ist ein Annex B dazugefügt worden, das haben die nicht gesehen. Und nach dem Lesen haben sie es schon gesehen in der Früh, die serbische Seite. Und hat also dann gesagt, das ist ja eine völlige Autorisierung, dass NATO-Streitkräfte überall eindringen dürfen, die Vollmacht haben, Hausdurchsuchungen durchzunehmen, Verhaftungen durchzunehmen. Das können wir nicht. Wir können nicht die Souveränität so aufgeben. Und dann sind die Bomben, dann war das Bombardement erst. Nach dem Annex B. Wurde aber bei uns geleugnet, weil der Wolfgang Petritsch, der war nämlich Sonderbotschafter, das war aber ein ehrenwerter Mann, das war Sekretär vom Kreisky und der Kreisky war einfach der Superstar in der Politik, also im Weltmaßstab gesehen, nicht nur im österreichischen Maßstab. Und da denkt man sich, der wird das nicht machen, aber der Druck war sicher groß auf ihn, weil sonst wäre er nicht Sonderbotschafter dort geworden, dann musste er das auch machen, was die halt wollten. Und der hat nämlich an Österreich gesagt, er weiß von einem Annex B gar nichts, ist aber ist dann, also ist klar gewesen, es gibt einen Annex B. Also was passiert ist, jetzt hat man das ja nicht mehr gebraucht, Jugoslawien hat man nicht mehr gebraucht, Zukunft haben die Länder keine, darum wird die Pipeline nicht gebaut, weil die EU die Länder verhungern lassen will, das ist beschlossene Sache. Und die USA hat ja kein Geld mehr, sondern das Einzige, was sie überhaupt an Geld lukrieren, ist das Fracking. Da kriegen sie wirklich ein Geld und sie es verkaufen nur, ruiniert es halt die Umwelt und wenig bringt es und effektiv ist auch nicht. Aber das, was da als Gas rüberkäme, das wäre viel teurer, wie der Preis der Gaspreise von dieser South Stream. Nein. Wenn die aber nicht mehr da ist, dann kommt es gar nicht mehr raus, dass der Preisunterschied so groß ist. Das heißt, die darf gar nicht gebaut werden da unten, aber die will man auch nicht entwickeln. Weil effektiv war es so, dass dieser John McCain, das ist also einer der wichtigsten amerikanischen Politiker, der immer auch im Mittleren Osten wichtig ist, und der kam, das war vor kurzem, und am nächsten Tag haben die Bulgaren das abgeblasen, weil er ihnen gedroht hat mit einem Banken-Bailout. Er hat gesagt, ihr seid selber schuldet und wenn ihr es nicht macht, mehr braucht man da gar nicht machen. Obwohl es gerade die Bulgaren trifft, die ja so sauarm sind. Und das sind die Ärmsten von den Armen. Und die hätten auch eine Transitgebühr gekriegt. Na, was ich sagen wollte bei den Jugoslawien ist, eigentlich geht es nicht nur um die Ereignisse, um das Muster. Wie man so ein Muster streckt. Man macht immer dasselbe. Im Allgemeinen geht es so. Zuerst einmal korrumpiert man eine Elite. Die korrumpiert man. Die kann man ja ganz leicht korrumpieren. In der Ukraine habe ich dasselbe auch 15 Jahre lang gemacht, nur in viel größerem Maßstab, weil die sind ja viel korrupter. Dann nimmt man die Korrupten und veranlasst sie zur Kleptokratie. Das sind sie ja von Natur schon gewohnt. Und die bringen das ganze Geld ins Ausland. Weil die Westlichen das wollen. Weil es ist ja sowieso ihr Geld. Wenn es in London auf der Bank liegt, ist der Besitzer der Westen. Wenn es woanders liegt, ist es egal, wo das Bankkonto liegt. Und wie der heißt, ist egal. Wenn die das Geld wollen, dann holen sie sich das Geld sowieso. Also die verschaffen das Geld ins Ausland. Jetzt entsteht der Unmut, weil kein Geld mehr da ist. Jetzt ist die Bevölkerung natürlich angefressen. Das heißt, die werden immer nervöser und wollen die Kleptokraten los haben. Gleichzeitig sagt man aber den Kleptokraten, also den Staatschef oder wie die dann immer heißen, ihr könnt es alles machen, nur auf die Bevölkerung, da dürft ihr nicht da irgendwie losgehen, dürft ihr also nicht irgendwie da die Demonstrationen behindern, sondern das gehört zum Spiel dazu. Nur da unterwandert man jetzt immer diese harmlosen Demonstranten eben mit Scharfschützen. Und das war immer schon so, und das ist ja eure Geschichte, das ist ja nichts Neues eigentlich. Und die werden in diese Demonstration eingeschleust und die schießen dann auf die eigenen Rücken. Das ist immer so gewesen, das ist nichts Neues. Das war schon früher auch so, solange es Waffen gibt, das macht man es. Das heißt, sonst kommt man ja nicht zum Ziel. Und so wird es überall gemacht. Das heißt, es gibt, dann heißt, das Regime schießt auf die Menge. Das Regime hat gar keine, scharfe Munition, hat man gar nicht ausgegeben. Das ist ja auch gleich in der Ukraine und überall bestätigt worden von den Ärzten, dass dasselbe Projektil überall drinnen steckt. Ja, weil das eben Scharfschützen waren, die ausgebildet waren, und wo, das macht man in jedem Land immer auf demselben. Das haben wir schon 1905 gemacht, bei dieser Zahnrevolution, wo auf den Bäumen dann so Scharfschützen waren, aber man hat gesagt, ja, die hätten geschossen. In Jugoslawien auch, haben ja auch einige bestätigt, das ist selbstverständlich, ist kein Geheimnis, dass man das eben so macht. Das heißt, man hat eigentlich eine Agenda, die funktioniert immer. Harmlos schaut es immer aus, weil es sind ja viele Organisationen, die sehr viel machen, die vor allem die kleinen Zeitungen bearbeiten, gar nicht die großen, auf die kommt eher, die kleinen Lokalzeitungen, weil das ist wichtig, da schaut es viel ehrlicher aus, die viel Geld haben, die motiviert sind und die aber für jemand anderen arbeiten. Und die ziehen uns aber die Länder weg von da unten. Das heißt, wir brauchen ja die Länder, aber die sind weg für uns. Darum geht es ja, sonst kann man sagen, es interessiert uns eh nicht, was da unten ist. Das sind ja unsere Nachbarn und das schwebt ja in der Luft herum, was dort ist. Und an sich werden die Länder ja sicher verwertbar für vieles. Also bis Serbien hinunter wäre es möglicherweise also durchaus möglich. Aber die hat man abgeschrieben und braucht man nicht mehr. Da sehen wir eben, was ich dann auch beschaut von uns abgeschrieben. Wenn Sie irgendeine Frage zu dem Thema habt, dann was ich was einfällt, dann ein Fahrzeug. Jugoslawien, bei mir wird auch nicht alles gleichzeitig gehen. Ja, jetzt kommen wir aber zu was anderem, nämlich dann gleich zu China. Da unten war eben die Frage, ja, kann man das dazu nehmen zu unserem Europa? Darum wollte ich noch ein paar Gedanken bringen, was sich da abgespielt hat. Wenn man jetzt das zweite Projekt nimmt, also den Osten nimmt, dann ist die Entwicklung so, dass es nicht mehr umkehrbar ist und in der jetzigen Zeit, in den letzten 10 Jahren, so viel Produktives schon geschaffen wurde, so eine produktive Infrastruktur, so eine Aufbruchstimmung ist, die aber im Westen ist nichts geschaffen worden. Da sind nur Wüsten übergeblieben, also die Infrastruktur verlottert, gerade in den westlichen Ländern, Frankreich zum Beispiel, USA natürlich, auch England, das ist ja überhaupt nichts. Dort geht es nach oben. Jetzt, bevor wir uns einiges anschauen von China, will ich nur ein paar Worte zu sagen zur Geopolitik, weil das ja wieder sehr aktuell ist. Es ist ja dann verboten gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg war Geopolitik verboten. Es gab ja Geopolitiker, nicht auch bei den Nationalsozialisten gab es Geopolitiker. Schüler von Rudolf Steiner zum Beispiel war einer der Führerinnen, der Georg Schwarz-Postunitsch, hat 2 Bücher geschrieben. Dann der Karl Haushofer, ein Professor für Geografie. Aber das war sehr pro-englisch und pro-amerikanisch, die deutsche Politik, die Außenpolitik, und antisowjetisch. Das hat man ja Sowjetunion überfallen. Aber das ist kein Thema mehr. Jetzt in den USA ist es natürlich ein Thema, und Ich will Ihnen nur ein paar Sätze vorlesen, dass man sehen, wo passt denn das Asien rein? Und wie sieht man denn das überhaupt? Denn die USA hat ihre Augen überall. Die haben die totale Überwachung der Welt. Und zwar im positiven Sinn. Die kontrollieren das, weil es ihre Institutionen, die Firmen, so perfekt sind. Amerikanische Firmen sind perfektes. Die sind vollkommen. Da kann niemand sagen, das ist das kann man auch. Das können wir überhaupt nie. Das ist auch ihr Stolz. Weil sie sagen, so wie wir das verwerten, die Rohstoffe und die Organisation, da kommt niemand mit. Und warum wollen wir anderen die Rohstoffe dann verschleudern lassen oder linkisch verwerten, wenn sie viel besser können? Muss man auch immer bedenken. Zufall ist das keiner. Ist ja auch berechtigt. Das ist ihr Stolz und ihr Können. Also Geopolitik. Seit dem Anfang der kontinentübergreifenden politischen Beziehungen vor etwa 500 Jahren, so schreibt das Zinoviev Brzezinski, ist Eurasien stets das Machtzentrum der Welt gewesen. Das Gebot lautet, keinen eurasischen Herausforderer aufkommen zu lassen, der den eurasischen Kontinent unter seine Herrschaft bringen und damit auch für Amerika eine Bedrohung darstellen könnte. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, wie Amerika mit Eurasien umgeht. Also Europa und Asien ist jetzt gemeint. Das heißt vom Atlantik bis zum Pazifik. Eurasien, also von unserem Atlantik bis zum Pazifik. Also das heißt Portugal und so und Frankreich. Eurasien ist der größte Kontinent der Erde und geopolitisch axial. Eine Macht, die Eurasien beherrscht. Axial heißt, sie hat also Achsen drinnen. Eine Macht, die Eurasien beherrscht, würde über zwei der drei höchst entwickelten und wirtschaftlich produktivsten Regionen der Erde gebieten. Ein Blick auf die Landkarte genügt, um zu erkennen, dass die Kontrolle über Eurasien fast automatisch die über Afrika nach sich zöge und damit die westliche Hemisphäre und Ozeanien gegenüber dem zentralen Kontinent der Erde geopolitisch in eine Randlage brächte. Nahezu 75% der Weltbevölkerung leben in Eurasien. Das heißt, wir, also im Westlichen, mit denen drüben sind 75% und das heißt Konsumenten, das heißt aber kreative und intelligente, geistige Kapitalisten. In seinem Boden wie auch in seinen Unternehmen steckt der größte Teil des materiellen Reichtums der Welt. Eurasien stellt ungefähr 3/4 der westlich bekannten Energievorkommen. Das ist in Wirklichkeit noch viel mehr, wenn wir den Norden dazu rechnen. Gut, und was sagt er noch? Kurz. Eurasische Geostrategie bedeutet für die VSA, Vereinigten Staaten von Amerika, den taktisch klugen und entschlossenen Umgang mit geostrategisch dynamischen Staaten. Bedient man sich seiner Terminologie, die an das brutalere Zeitalter gemahnt, so lauten die drei großen Imperative imperialer Geostrategie, Absprachen zwischen den Vasallen zu verhindern, ihre Abhängigkeit in Fragen der Sicherheit zu bewahren und die tributpflichtigen Staaten fügsam zu halten und zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Barbarenvölker sich nicht zusammenschließen. Also zusammenschließen ist nicht gut. Das heißt, Deutschland, Russland, China, das will man natürlich nicht. Eben weil es Eurasien ist. Also die sind weit voraus natürlich, die Amerikaner mit ihrer Geostrategie, weil sie von England kommen. Ja, ich will aber nur ein paar Sachen sagen, die aktuell sind, wie weit man vorausdenkt. Also man denkt ja sehr weit voraus, also die USA 100 Jahre voraus auf alle Fälle. Aber 1997 schrieb jetzt der Zinoviev Brzezinski in seinem Buch Die einzige Weltmacht, so heißt das Buch, der Grand Chessboard. Also die einzige Weltmacht Amerika, Strategie der Vorherrschaft. Unter den gegenwärtigen Umständen wird die NATO-Osterweiterung 1997 schreibt das hast du jetzt schon früher konzipiert. Unter den gegenwärtigen Umständen wird die NATO-Osterweiterung, was ja überhaupt nicht in Rede stand, das war überhaupt gar kein Thema. Da gab es die 2+4 Gespräche und bei diesen Gesprächen, da waren Engländer da, Franzosen, Amerikaner, Deutsche, wurde jetzt gänzlich ausgeschlossen, dass sich jemand in die Richtung bewegt, in Richtung, dass er die Länder, die jetzt frei waren, dazu nimmt. Das war also akkordiert, hat man sich aber nicht gehalten. Und er schreibt schon 1997, unter den gegenwärtigen Umständen wird die NATO-Osterweiterung bis spätestens 1999 Polen, Tschechien und Ungarn einbeziehen. Ist das passiert? Ja, ist schon passiert. Nämlich gleich nachher. Nach diesem ersten bedeutenden Schritt wird die NATO-Osterweiterung mit der EU-Erweiterung zusammenfallen. Jetzt wissen wir, wie es geht. EU-Assoziationsabkommen, AU, EU-Mitgliedschaft und NATO. Ist klar. Das Wichtige ist aber die NATO, weil die natürlich mehr Druck ausüben kann. Also, die Osterweiterung mit der EU wird zusammenfallen und ihr Folgen, die EU-Beitrittsverhandlungen oder ihr Folgen, die EU-Beitrittsverhandlungen, und so werden die baltischen Republiken aufgenommen und die NATO-Integration wird mutmaßlich bis 2005 folgen. Abgeschlossen wurde diese ganze NATO-Erweiterung aber nicht 2005, sondern am 29.03.2004. Ging es so viel schneller, als sie gedacht hat. Zwischen 2005 und 2010 sollte die EU für Gespräche mit der Ukraine bereit sein, sagte 1997. Am allerwichtigsten ist die Ukraine, wenn die EU und die NATO sich nach Osten ausdehnen sollen. Also die NATO will sich ausdehnen, aber über die Ukraine hinaus gibt es keine Grenze. Und da wollen sie auch natürlich ihre Atomraketen aufstellen. Die sind 2 Minuten von Moskau entfernt. Und jetzt nur mit 56 Sekunden, wenn es in der Ostukraine aufgestellt wird. Die Ukraine soll dann vor der Wahl stehen, ob sie ein Teil dieser Organisation sein möchte. Der Westen kann schon jetzt zwischen 2005 und 2015 die sukzessive Eingliederung der Ukraine in die NATO ins Auge fassen, schreibt er 1997. Und das stimmt genau mit dem Fahrplan überein zeitlich. Nun, Russland muss sich mit dem NATO-Abtritt abfinden, denn dann, wenn sie sich abfindet, das wird ja nichts anderes überbleiben, dann akzeptiert es diese Bindung, dann legt Russland die Entscheidung selbst fest, ein Teil der EU zu werden. Das heißt, das löst sich ganz auf. Man hat gleich die ganze Welt. Tatsächlich können die Beziehungen der Ukraine zu Europa der Wendepunkt von Russland zu EU-Europa selbst sein, Abschaffung Russlands und Blaupause für eine Kolonisation der anderen Länder. Also, so einfach ist das alles. Das wird alles gesagt. Eine Anbindung Russlands an die europäisch-transatlantischen Strukturen unter der Hegemonie der USA würde wiederum 3 kaukasische Länder, nämlich Georgien, Armenien, Aserbaidschan, den Eintritt ermöglichen. Es geht kein locker weiter. Der Brückenkopf der USA auf dem
Markt. In Aserbaidschan ist das nicht sowieso schon.
Nein, Aserbaidschan nicht. Georgien.
Ja.
Georgien ist aus strategischen Gründen, weil die Pipelines durchgehen nach Ceyhan in die Türkei, ist es eben auch durch so eine Revolution so, ist es eben da schon umdreht worden und so. Die konnten es ja nicht wehren. Also das ist nicht. Das war dann eben dieser Umsturz mit den Saakaschwili. Und Aserbaidschan eigentlich nicht, das hat eine sehr starke Herrschaftsstruktur da. Der Aliyev heißt der. Und
Das ist ja sein
irgendein
Minister von ihm, der wird ja hier.
Der ist von Aserbaidschan. Ja, das ist, glaube ich, sogar der Sohn. Und doch, den haben sie nämlich präpariert für die NATO.
Ja,
der ist für die NATO präpariert. Also darum haben sie den. Den haben sie sich eingekocht. Aber das ist kein Mitglied der NATO, wird es auch nicht werden, weil das Aserbaidschan ist ja sehr kritisch, weil es mit Armenien immer in Krieg, also ist, das ist ja auch so eine Situation, die sich jetzt wieder aufgeschaukelt hat, also das wird kein NATO-Mitglied, das glaube ich nicht. Und Armenien wird definitiv keins, aber Georgien ist de facto eins, aber der Jure ist noch keines. Ja, es ist eigentlich eh alles, der Brückenkopf der USA mit dem eurasischen Kontinent wird so festgelegt werden, dass ein wachsendes Europa ein brauchbares Sprungbrett werden kann, von wo sich die internationale Ordnung, unter Anführungszeichen muss man das setzen, der Zusammenarbeit nach Eurasien ausweiten kann. Also das ist die Weltherrschaft, das steht ganz einfach und wird dann nicht verheimlicht. Ja, das geht dann weiter, ich will das jetzt nicht, aber nur, dass wir ein Gefühl haben, was passiert und dass es vorgegeben ist. Also und bisher haben wir alles realisiert, nur jetzt spießt sich's. Jetzt spießt sich's. Weil jetzt haben eben die großen Blöcke, es geht ja nur um China und um Russland, sonst kennt eh niemand, die sind eigentlich von der ganzen, vom Gefühl her, wenn man sich da rein, sind ganz ruhig, ganz diszipliniert, machen nie einen Fehler, aber sind ganz, ganz innerlich entschieden, dass sie sich nicht umdrehen lassen. Das heißt, das geht nach oben. Die USA ist am Höhepunkt, unerreicht militärisch, unschlagbar, also da kann sich niemand zur USA hinstellen, schon gar nicht zur Marine, aber es ist eben überdehnt, moralisch verkommen und jetzt kann es aus anderen Gründen nur mehr zur Kriegstreiberei kommen, weil das hängt mit dem Geldsystem zusammen. Und die anderen sind in einer Aufwärtsbewegung. Es ist eigentlich die Situation. Wir werden sehen, wie das dann ausschaut von den Ländern. Ja, also Nur, dass wir ein bisschen ein Gefühl kriegen, wie so die Situation jetzt ist. Denn jetzt steht spitz auf Knopf, wie es weitergeht. Also es wird nicht harmlos weitergehen, weil die USA braucht unbedingt den Krieg. Das muss man sagen. Von ihrer Warte aus ist es auch richtig. Weil sonst wird es zusammen sacken wegen dieser neuen Währungen. Weil die USA beruht nur auf ihrem System der Geldschöpfung. Wenn jetzt das System jemand nicht annimmt, weil er austritt und weil er selber ein eigenes System hat, nämlich diese eigenen Währungsverrechnungen, dann fehlt dem Dollar einfach die Grundlage. Dann kann die USA einfach nichts mehr einkaufen. Also wenn es so wie es jetzt ist, wir kommen nicht detaillierter dazu, ist es so, wenn wir uns vorstellen, jetzt verkauft jemand in Saudi-Arabien 3 Fässer Öl. Dann kommt da ein Südkoreaner und kauft es. Jetzt sagt man dem, was willst du uns geben? Dann sagt der Südkoreaner am PC um 500 Dollar, sagen wir Dollar. Oder irgendeinen Preis, sagen wir 500. Dann überlegen die Saudi-Arabien, wie viel kostet es, wenn ich das produziere in meinem Land. Na, sie produzieren es ja nicht, müssen sie einführen. Dann sagt man, ja, das ist in Ordnung. Wenn dieselben 3 Fassel von einem Amerikaner gekauft werden, steht der auch drüben und der gibt ihm auch was. Der gibt ihm aber nur ein Mobiltelefon um 150 Euro. Und das muss er aber nehmen. Weil der Petrodollar so aufgesetzt ist. Zu dem kommen wir noch. Es hängt nur mit dem Wirtschaftssystem zusammen. Und das fällt aber runter in dem Augenblick, wo jemand das substituiert und was eigene für Recht. Dann fällt es. Also mit dem hängt es zusammen. Und das sieht ja die USA schon so lange. Dass wenn die so weit, und jetzt ist es massiv eingebrochen, weil China eine eigene Weltbank gegründet hat, eine eigene Entwicklungsbank gegründet hat und alles in Zukunft abrechnet seit dem 30. September nur mal mit gegenseitiger Währung. Also mit den Indern halt, mit der indischen Währung oder mit der EU vor allem mit Euro. Also, und das sieht, wenn die Amerikaner nichts tun jetzt, dann sind sie in 10 Jahren ist raus. Aber sie werden was tun. Eben das einzig Richtige, den letzten Sprung, den letzten Einsatz. Sie haben ja die Armee, also die ist ja bestens ausgerüstet, vor allem die Marine. Also zu dem komme ich eh noch detailliert, aber das ist eigentlich die Situation. Es geht eigentlich nur mehr Monate, bis das losgeht. Im Großen losgeht, ne? So kleinen ist eh schon die ganze Zeit, aber vor allem geht es um die Waffenverkäufe auch. Weil der Krieg ist das beste Geschäft. Also darum waren ja die Kriege bisher so. Aber wollen wir jetzt das einmal nur lassen und schauen wir uns nur mal an, wie das da ausschaut jetzt mit den chinesischen. Mit der chinesischen Aktivität, überhaupt mit dem, was dort so passiert ist, was schon hingesetzt wurde. Nun, China braucht auf der einen Seite mal die Hochtechnologie aus Deutschland, Autos und Anlagen, andererseits braucht es Exportmärkte für die eigenen Produkte. Wenn Eurasien geschaffen wird, braucht man, um es brutal zu sagen, ein Knochengerüst. Und das Knochengerüst, das schauen die meisten nicht hin, sind Kommunikationsstrukturen. Straßen, Brücken etc. Es ist ein Eisenbahnnetz. Das Eisenbahnverbindungen, das ist schon ein Projekt, das geht schon zurück auf die Zeit vom 19. Jahrhundert. Also die transsibirische Eisenbahn, die gibt es ja schon, das geht ja dann eben durch Sibirien, die wurde von dem Graf Witte geplant. Und der Graf Witte war der Finanzminister im Zarenreich, der war Schüler von Friedrich List, das war ein deutscher Nationalökonom und Gründer des Zollvereins, das war sowas wie eine kleine EG in Deutschland. Und der war Schüler von dem, obwohl er dort gelebt hat in St. Petersburg, und da war schon geplant, den zweiten Teil bis nach Deutschland zu bauen. Das wären also 10.000 Kilometer ungefähr, glaube ich, so, oder 8.000 Kilometer gewesen. Viel größer sieht man dann in einer Abbildung, wie die sibirische Eisenbahn, das wäre ein viel größerer Stamm sogar gewesen. Das war damals schon geplant. Eben, warum, ich brauche die Basis, und in dem Fall kann es ja nicht mehr sein, weil ist ja kein Meer. Es kann ja nur das Land sein. Ich muss das Land erschließen. Dort entstehen aber jetzt die ganzen Arbeitsplätze. Dort entstehen die Zulieferer. Dort spielt sich alles ab. Einmal eine Seidenstraße. Warum sagt man eine Seidenstraße? Eben weil das früher auch Seidenstraße hieß. Dort wurde halt Seide auch transportiert von China natürlich und anderes. Das ist einmal die Grundlage. Ich muss die Strukturen schaffen, weil sonst kann ich keine Hochleistungsgeschwindigkeit Bahn bauen, die nur 13 Tage braucht im Verhältnis zu einem 45-tagigen Seetransport. Und das wird aber verwendet von der deutschen Wirtschaft, von Juliet Beckett und wer immer dort ist, amerikanischen Firmen, die auch in China produzieren. Also ich brauche einmal dieses Netz. Und das hat China gebaut, und zwar aber von allen Seiten schon, durch ganz Europa und nach Afrika und vor allem die Türkei. Das ist ein ganz wichtiges Thema, die Türkei. Also wir kommen eh dazu, weil ich will nur mal sagen, worum es geht. Transatlantische Landbrücke verbindet also die Seehäfen in China mit Sibirien und Europa. Da ist einmal die Grundlage geschaffen. Und da arbeitet aber jeder mit, weil da sind ja auch finanztechnisch, ist man, bautechnisch und so. Und kulturell, das kommt ja sowieso dann automatisch. Aber ich muss einmal eine Grundlage schaffen. Und das ist jetzt realisiert und es ist kein Plan, es ist fertig. 2018 wird der letzte Teil geöffnet und das andere ist schon fertig. Das hat alles China im Wesentlichen gezahlt. Teilweise Russland, aber China hat ja viel mehr Strecken. Es hat aber noch einen anderen Zweck, weil China ist ja angreifbar, weil es so viel Rohstoffe braucht. Das heißt, es ist empfindlich. Wenn die Rohstoffe nicht kommen, Öl, dann kannst du es dir gar mal zuspielen, das ganze China. Und angreifbar ist es natürlich, weil es Tankertransport ist. Und es gibt eben 12 so Schlingen, so wie die Straße von Malakka. Zeige ich euch dann. Die USA natürlich kontrolliert, weil sie oder kontrollieren möchte. Alles kann sie auch nicht kontrollieren, weil da müssen ja die Tanker durch. Und wenn sie die Tankertransporte stört, ja, dann ist aus mit China. Dann lebt es noch 3 Monate und das ist so wie die Japaner beim Zweiten Weltkrieg, wo die Amerikaner ihnen nicht nur das Öl gesperrt haben, nicht nur das Geld gesperrt haben, sondern alles gesperrt haben. Die konnten gar nichts mehr machen. Und das Letzte, was sie gesagt haben, ja, wenn wir zu Grund gehen, die haben ja auch verhandelt mit den Amerikanern. Die haben gesagt, die wollen den Krieg, die wollen nicht verhandeln. Bevor wir zu Grund gehen, naja, machen wir den Ausfall. Und da sind sie dann eben in Honolulu, in diese Berlin-Hafen, Pearl Harbor, sind sie dann, haben sie eben bombardiert mit ihren Flugzeugen, aber es waren nur alte Schrottkisten, die dort waren. Es waren keine modernen Flugzeuge, die hatten eben dort hingestellt. Eines war ein Flugzeugträger und die Amerikaner wussten es, haben das so speziell dafür aufgestellt. Aber die hat man auch ausgekummert. Ja, und dann gibt es Tumulte, wenn niemand was zum Essen gibt. Na, bei uns, wenn es keinen Strom gibt, gibt es keine Warme, gibt es nichts zum Essen, es gibt nichts Warmes, es gibt keine Aufzüge, es gibt die ganzen Computer nicht mehr, da wäre es Ende. Könnten wir uns gar nicht mehr umstellen bei der heutigen Technik. Und wenn es in China so ist, ist es genauso. Dann fällt es zusammen und dann gibt es die vielen Wanderarbeiter, die es ja in China gibt. Gibt es ja schon, ich weiß nicht wie viel, 200 Millionen, und sind es gleich 500 Millionen, dann ist eh gleich ein Umsturz da. Also, um das zu vermeiden, geht man aber ins Kontinentale, weil dort kann man die Eisenbahn, ist sie nicht angreifbar. Sind auch Raketensysteme aufgestellt. Es ist auch ein strategischer Grund, ein Grund für die Chinesen besser und für die anderen auch, können sie jetzt überall austauschen. Bisher ist der Erste Weltkrieg ist ja auch ein Symbol, wo man sagt, das ist eigentlich abgeblockt worden, weil sonst wäre das ja schon viel früher passiert. Ich meine, in Deutschland gibt es ja eine Persönlichkeit, die ja wirklich groß war, eben der Walter Rathenau. Der hat das Konzept ja erarbeitet. Und wäre das realisiert worden, dann wäre das eben schon früher. Aber das wollte speziell der Westen nicht und auch die Nationalsozialisten nicht. Die haben das abgelehnt, das System, und haben den Vertrag auch annulliert. Später wollten sie das wieder, dann hätte sie am Schluss, dann ist er ausgebrochen, aber da war es schon zu spät, da hat es nicht mehr geholfen. Der Lenin ist ausgebrochen, aber hat Nein gesagt am Schluss. Also wenn jemand ab, am Schluss haben wir das mitkriegt, was für Sache aufgestellt ist, dann nutzt er nichts mehr, dann ist er vorbei. Also diese China-Bahn oder China-Bagdad-Bahn heißt auch Bagdad-Bahn. Aber Bagdad-Bahn ist jetzt auch wieder was, das müssen wir auch noch dazu sagen, was ganz wichtig ist, weil einmal hat Deutschland ein großes Projekt gemacht und das war die Bagdad-Bahn, das war unter Bismarck. Das war die Anbindung Deutschlands nach Mesopotamien. Und diese Bagdad-Bahn war technisch schon einmal eine Meisterleistung. Ich meine, die Deutschen können ja viel nicht. Und sie haben viel nicht. Scham haben sie nicht und so ist es nicht. Aber Diplomatie haben sie nicht und kriegen es immer nicht drauf. Aber eins haben sie, können exakt was planen und arbeiten. Das können. Da macht ihnen gerne was vor Österreicher auch. Österreicher sind bei den Bauten, bei den Straßen, also sieht man in den arabischen Ländern überall, Österreicher, die können auch so Straßen machen. Also Österreich, Schweiz und die Deutschen. Sonst die anderen können das gar nicht. So komplizierte und mit guter Qualität. Da regnet es ja auch viel, das muss man alles bedenken. Also die Bagdad-Bahn war ein strategisches, ganz wichtiges Projekt. Deutschland mit der Türkei, Mittlerer Osten zu den Ölreserven. Na, das war für den Engländer nämlich eigentlich, das war für sie eigentlich so ein Schock. Weil wirtschaftlich hätten sie ihnen ja nur dort schaden können. Weil mit dem Exportmarkt hätten sie ihnen eh nicht schaden können, weil der Osten, da war ja nichts zum Exportieren und die ganzen afrikanischen Länder, die haben eh die Engländer gehabt. Aber dort unten, da wäre es schon zu einer wirklichen Spannung kommen, weil wenn die schon einmal zu weit unten sind, dann sind sie ja gleich bei den ganzen Ölquellen. Mhm. Und das hat man dann auch ja, hat man ja dann nicht weitergebaut. Der Bismarck hat mir abgesetzt. Also diese Landbrücke, diese Bagdadbahn, die ist schon ein ganz wichtiges Element, wird auch immer erwähnt, auch von dem Engtal wird das da erwähnt, weil das wurde damals in der Welt als wirklich strategische Entscheidung gesehen. Das war ein wichtiges Ausholen, da hat man die Türken deshalb braucht, wie die dort unten ansässig ist und dort einfach die Chefs sind in der Gegend. Also die Türkei hat ja große Wirtschaft auch und die sind ja verwandt mit vielen türkischsprachigen Völkern. Da hat man also den Flügel hätte man gehabt, das wäre der zweite Lungenflügel gewesen. Na gut, die Landbrücke, wenn man nur ein paar Sachen sagt, der Schiffstransport dauert halt also, wenn man das vergleicht, bei einer Destination 42 Tage im Verhältnis zu 15 Tage, wenn das eben geht mit dieser Hochgeschwindigkeitsbahn. Fertiggestellt, also endgültig werden die Deutsche, also die bis Duisburg geht im Jahr 2018 und ja, da gibt es jetzt mehrere Landbrücken. Strategische Landbrücke 1. Chinas neue Bagdadbahn vom Osten in die Türkei, das größte Eisenbahnprojekt der Geschichte, zieht sich von der armenischen Grenze bis Istanbul, der Marmaray-Tunnel unter dem Bosporus geht von dort nach Edirne, nach Griechenland und Bulgarien. Die Reisezeit durch die Türkei wird von 36 auf 12 Stunden verkürzt. Darüber hinaus befindet sich die Verbindung Baku-Tiflis-Kasim-Bau. Baku ist eben in Aserbaidschan, Tiflis ist Georgien. Strategische Landbrücke 1. Worum geht es da? Ganz was Wichtiges. Die Türkei ist eine ganz wichtige Frage. Wo geht die hin? Aufgestellt wurde sie nach dem Zweiten Weltkrieg als NATO-Staat, im Ersten Weltkrieg quasi bei den Mittelnächten, dann ist sie als NATO-Staat aufgestellt worden und dient immer den Flankenschutz der NATO gegenüber der Sowjetunion ab. Das ist Russland, ist die Sowjetunion, ist zahlreich, ist egal. Es ist aufgestellt in einem Halbbogen. Das ist ein Halbmond. Der geht vom Süden nach Norden und dort ist eines der wichtigsten Elemente die Türkei. Die Türkei sieht natürlich, wo es weitergeht. Und die sieht, dass es dort weitergeht. Die will da drüber. Aber das will der Westen nicht. Weil für die USA wäre das eine Katastrophe, wenn ihnen der NATO-Staat entkommt und wenn sie ihre Währung jetzt mit denen tauschen und dann mit ihrem Dollar. Also das, um das geht es ja. Es geht eigentlich immer um das Finanzielle. Die USA will, dass die Türkei nach Europa kommt. Nicht die Türken. Die Türken wollen nicht nach Europa. Da wären sie ja blöd. Will sie eh niemand da. Die wollen ja gar nicht nach Europa, aber die USA will es. Warum? Weil dann Europa erst recht Chaos hat. Darum will ich das. Weil Europa will sie nicht stärken. Obwohl die Europäer mit den Amerikanern mitmaschinen, sind sie ja trotzdem ein Vasallenstaat und schaden sie ja selber. Wenn die Türkei jetzt aber da mitgeht, und das will ja jetzt die Türkei, darum geht es ja, weil die Türkei wieder spalten, dass sie jetzt mit will. Und China hat ihnen schon die Rutschen gekriegt. Die hat ihnen ja schon für ihre Wirtschaft die Eisenbahn gebaut. Das heißt, die können jetzt alles locker darüber transportieren, noch in die ihre Länder, das sind ja ihre Länder, die sprechen ja Türkisch, Tadschikistan, Usbekistan und so weiter, die sind von dort kommen ja Turkmenistan, dort sind ja eigentlich, da fühlen sie sich wohl und sind geschätzt als Investoren, das waren sie schon die letzten 30 Jahre. Wenn die dort mitmachen, und darum denkt ja keiner so, die stellt ihnen schon die Rutschen auf, dass sie gar nicht mehr nach Europa rüberrutschen, weil die Türkei das gar nicht will. Ein ganz wichtiges strategisches Denken. Die Türken sind wirtschaftlich sehr stark. Es ist fast eine Großmacht. Und werden immer stärker. Daneben ist sicher auch eine Überlegung, dass die Türken wieder Osmanisches Reich im Kleinen bilden, die ganzen arabischen Staaten umschließen und dadurch, nachdem sie integriert sind mit China und mit Russland, die russischen Kaukasus-Staaten nicht destabilisieren. Dagegen kann Russland überhaupt nichts machen, gegen die Destabilisierung. Das heißt, auch für China, die haben ja auch so Uiguren, aber das spielt keine große Rolle für China. Also das heißt, das ist ein ganz wichtiges Projekt, diese ein Zukunftsprojekt. Dort läuft die Zukunft und dort entschieden hat sie sich ja schon, aber in dem wird ja so jetzt weitergearbeitet. Die Türkei ist gespalten in zwei Teile. Das ist der eine, dieser Erdogan, das ist kein Politiker, sondern er ist der reichste Türke, dem gehört die Zuckerfabriken. Dann gibt es den Gülen, der ist in die USA ausgewandert, der arbeitet für den CIA und für die Amerikaner und der will wieder zurück in die Türkei, um die Türkei für Amerika zu halten. Darum gibt es da Spannungen. Und jetzt, ich habe es glaube ich schon einmal erzählt, gibt es eine Ägypterin, eine junge Frau, so ein hübsches Mädchen eigentlich vom Gesicht, weiter sieht man es nicht. Und die hat verschiedene Prophezeiungen abgegeben im Jahr 2012. Ich habe mir das abgespeichert und habe dann auch mir gedacht, jetzt kann jeder was sagen und schaut man sich einmal später an. Und die hat gesagt, dass es in Ägypten ein Ereignis gibt, das es noch nie gab, nämlich es kommt der Schnee und die Pyramiden sind unter einem Schneedach. Da hat jeder gedacht, das war noch nie in Ägypten. Und Ägypten hat eine nahtlose Aufzeichnung, ist das Land der Kultur und der Schrift, also die hätten das gewusst. Also ist aber gekommen. Genauso wie es kommen. Und dann sagt ja, es wird in der Ägypten wird es nichts mit den Freimaurern, also mit den Moslembrüdern, die heißen dort die Moslembrüder, sondern auch nicht mit dem und jenen, da waren ja verschiedene Namen, sondern mit dem Al-Sisi. Und es ist genauso geworden, der Al-Sisi ist jetzt dort, hat eben dort das Sagen jetzt und das hat auch gestimmt. Da hat jeder gesagt, na, der Al-Sisi, der hat gar nichts zu tun mit uns. Aber sie hat gesagt, ich sehe den. Ägypten sehe ich mit Al-Sisi. Ne? Also Hellseher, die haben verschiedene Möglichkeiten. Und dann sagt sie, dass dieser Halbmond da unten ein Halbmond ist, der von Süden nach Norden geht und vom Süden geht er vom Teheran weg, also von Iran weg, geht er über die Türkei, also über Syrien, Türkei und dann eben die Ukraine. Und dann sagt sie, dass eben jetzt, im Jahr 2013 war das, wird dort oben in der Türkei zu einer Revolte kommen oder zu einem Umsturz kommen, der auch Russland betrifft, territorial. Dort wird es aber nicht wird sie beruhigen, aber dann geht es runter nach Türkei, Irak, genau dort, wo wir jetzt sind, Syrien, und da geht es, sagt sie, eben spitz auf Knopf, das heißt, da wird der Krieg ausbrechen, was es eh schon gibt. Und sie sagt, die zeitliche Auslösung des Monds ist vom Norden nach Süden, die geografische vom Süden nach Norden. Hat aber ein bisschen alles gestimmt, was die Frau gesagt hat. Der Türkei kommt also eine wichtige Rolle zu. Wenn ich etwas bauen will für die Zukunft, dann muss ich eben strategisch denken. Und dieses Projekt ist strategisch. Dann nehme ich dem Westen was weg. Da schaue ich schon, dass ich einen Flankenschutz habe im Westen, einen verlässlichen Partner. Ja, jetzt rein verkehrstechnisch entspricht es auch einer gewissen Notwendigkeit, denn die Eisenbahnkorridore ersetzen oder steigen dort ein, wo die nicht steigerbaren Containerhäfen, vor allem Singapur, ist ja der größte Containerhafen der Welt, die haben Steigerungen von 25% im Jahr und der größte ist eigentlich bisher Rotterdam gewesen. Rotterdam, das sind auch die Diamantschleife und so. Rotterdam, so wie überhaupt Holland, ein ganz wichtiges Land früher war. Also wenn man einen Atlas anschaut, in den USA zum Beispiel, also einen Geschichtsatlas, dann sieht man, dass die Engländer genauso viel, oder umgekehrt die Holländer genauso viel hatten an Land wie die Engländer, wie sie es entdeckt haben. Also mir ist das aufgefallen. Du hast Holländisch, Amerikanisch, Englisch. Noch das gibt es doch nicht. Aber die waren sehr aktiv, die Holländer. Darum heißt es ja auch New York und solche Ausdrücke. Und dann waren sie in Indonesien. Das war ihre Kolonie, darum haben sie auch dort das Öl immer. Royal Dutch Shell. Also die Holländer war nicht zu unterschätzen und drum ist eben dort in Schiphol heißt der Flughafen auch und Rotterdam, das sind also ganz wichtige Weltdrehscheiben. Also die Holländer sind schon ein bisschen wie die Engländer, so ein bisschen mehr und gar nicht mehr so wie die Deutschen eigentlich, weil eigentlich kommen sie ja von dort her. Ja, Landbrücke 2, die wurde 211 fertiggestellt, die geht vom Ostchinesischen Meer bis nach Kasachstan, weiter nach Zentralasien bis Europa. Sie verbindet den Pazifik mit dem Atlantik und durchquert 400 Millionen Menschen. Also das heißt, eine große zweite Landbrücke, wir werden es ja näher am Foto sehen, das heißt, es wird von zwei Seiten, ist wie ein Blutkreislauf mit den Äderchen, nähert sich das ganze Europa und verbindet und kommt aber interessanterweise die maritime Version und die terrestrische Version trifft sich in Venedig. Aber nicht zufällig, weil dort sind nämlich die Handelsströme für China mal ausgegangen. Also das hat man nicht zufällig gemacht, nehme ich an. Es wird nicht ganz geschrieben, aber zufällig machen die das auch nicht. Ja, die Hochgeschwindigkeitsbahn erreicht 350 Kilometer in der Stunde. Also da geht es viel schneller. Und diese Unternehmen, Schenker zum Beispiel, das ist ja ein bekanntes Unternehmen, die liefern eben ihre Autos, BMWs, von Leipzig schon nach Shenyang, nach Nordwestchina. Shenyang, vielleicht spricht man das anders aus, aber mit einer Transportzeit von 23 Tagen geht das so recht schnell. Die Bahnfracht von Antwerpen nach Qingdao, die wird auf 20 Tage noch verkürzt. Und die zweite, von der wir jetzt reden, die zweite eurasische Landbrücke hat eine Länge von 10.900 Kilometer und verläuft parallel zur Seidenstraße. Das ist eben das. Ja, wer ist da so betroffen? Vielleicht müssen wir eine Idee haben. Es ist betroffen China, Belarus, also Weißrussland, Kasachstan, Russland, Kirgisien, Tadschikistan, Usbekistan, Iran, Indien, Mongolei, Pakistan. Also die Länder sind durch die Länder, und Deutschland, dort endet es dann, und Polen. Also, weil die über dieses Land geht, das geht bis nach Polen und dann nach Duisburg. Ja. Was machen die Chinesen sonst noch? Sie sind überall aktiv, ihre Währung fließt überall ein. Sie bauen einen eigenen chinesischen Orbit auf, sei es durch Finanzielles, sei es durch ihre Entwicklungsbank, die auch von den Entwicklungsländern benutzt werden kann. Denn heute ist die Situation so, wenn jemand einen Kredit kriegt von der Weltbank oder vom IWF, darf er nur amerikanische Waren kaufen. Er darf nichts anderes kaufen. Und das muss man sich auch vorstellen. Und da ist ein riesiges Potenzial von diesen nach oben sich entwickelten Märkten. Das heißt, die steigen dort ein. Und China hat da schon ein Volumen angesetzt von 8 Billionen, jetzt in Dollar geschrieben, das kommt ja dann andere, die jetzt dort den unmittelbaren Bedarf betrifft. Das heißt, 8 Billionen Dollar werden dort investiert. Und das ist richtiges Geld. Also Das tut sich viel rascher, als wir glauben. Und das ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die ganzen Brücken, die ganzen Staudämmen, alles, was da passiert, dort überall China dieses Geld drinnen. Und verdrängt aber dadurch natürlich den Westen. Und da wird aber nicht mehr nachkommen. In Europa wird ein einfaches Spiel sein. Aber bei den Chinesen da unten, da ist das eigentlich schon gelaufen. Ja, es gibt also die Asian Infrastructure Investment Bank, die eben diese Investitionen durchführt. Dann gibt es noch eine Zentralbank, die ist in Shanghai eröffnet worden, und diese Investmentbank in Peking. Und das geht aber rasch weiter. Da gibt es immer sehr enge Zusammenarbeit. Ja, vielleicht, welche Länder da überhaupt noch dazukommen, die auch bei diesem ASEAN-Gipfel sind oder waren vor kurzem: China, Indien, Thailand, Malaysia, Singapur, Philippinen, Pakistan, Bangladesch, Sultanat Brunei, ne, wegen dem Öl, Kambodscha, Kasachstan, Kuwait, Laos, Myanmar, Mongolei, Nepal, Oman, Sultanat, Katar, Sri Lanka, Usbekistan und Vietnam. Australien, Indonesien und Südkorea sind nicht dabei, wollten dazu, aber auf amerikanischen Druck sind sie wahrscheinlich nicht dazu gegangen. Also das sind Länder, die dort sind, und das sind lauter nach oben entwickelten Märkte, die sich nach oben entwickeln. Ja, Asiatische Infrastruktur Investmentbank, mit der auch das Großprojekt der alten Seidenstraße, die neue geht parallel zur alten, auch die alte Seidenstraße wird wiederbelebt. Es gibt auch eine Eisenbahnstrecke von Peking nach Bagdad. Dasselbe ist in Afrika, da gibt es also auch mehrere Eisenbahnlinien, die China, schau mal, wenn ja, jetzt kommen wir noch. Möchte das vielleicht nur. Ja. Ja, also es gibt ja so einen Schnellzug mit einer 3000 Kilometer langen Schnellzugverbindung nach Singapur. Es gibt dasselbe in Afrika. Was haben wir in Afrika für. Ja, Eisenbahnlinie von Mombasa, Nairobi. Dann in Uganda, da geht es auch ums Erdöl, Uganda, Ruanda, enden wird das Ganze in Duisburg. Dann gibt es die Rekonstruktion der Eisenbahn in Nigeria und in Äthiopien, da ist China monopolisiert, da gibt es keine Konkurrenten. In Tansania sind die Häfen modernisiert. Ja, enden tut es in Deutschland, und zwar in Duisburg, das ist ja eben die Stadt mit der Infrastruktur, mit der Technologie, und es ist das Zentrum des gesamten Schiffhandels in Deutschland. Dort ist die Logistikzentrale und dort ist auch der chinesische Chef dahin, der Xi Jinping. Wie heißt er? Ist dorthin und dort hat er eben einen diesen Züge, diesen Iuxinu, spricht man sicher anders als Express, dort begrüßt und hat ihm das gesagt, also wir sind im Osten und ihr seid im Westen, und hat gemeint, das wäre die ideale Zusammenarbeit. Ihr seid ganz im Westen, also weitesten, und wir sind ganz im Osten. Diplomatisch, mehr hat er nicht gesagt, das war, ich glaube, was er damit meint. Ja, also es tut sich da was, und diese Projekte sind alle realisiert. Und auf dem beruht jetzt der weitere Ausbau. Jetzt gibt es aber für die USA noch was sie noch retten kann. Das sind diese zwei Abkommen, dieses Trans-TTIP oder das TTIP. Das TTIP, das heißt Trans-Trade noch was. Das ist so, wenn man sich jetzt vorstellt von amerikanischer Seite, es ist kein Geld da. Also es ist die Schulden des... das ist schon in einer astronomischen Höhe. Man kann es nicht mehr strecken. Wie streckt man es? Indem man dieses Fracking macht, da kann man es auch eine Zeit lang strecken, oder indem man in Europa eine Anzahl von 500 Millionen Konsumenten hat, das gibt es nämlich ja mit der Ukraine, und dort dieses Freihandelskommen durchkriegt. Dann habe ich 500 Millionen Konsumenten und die kann ich ordentlich ausnehmen. Weil die Überlegenheit bei den Großfirmen ist ja da, bei den amerikanischen, die haben viel billigere Energie in den USA, kosten nur ein Drittel, die haben alle anderen Vorteile und verdrängen praktisch die Mittel- und Kleinbetriebe und die europäischen Großbetriebe, die halt so klein sind, im Vorzimmer zu amerikanischen. Da ziehen sie das ganze Geld raus, wenn sie dieses TTIP durchbringen. Sie werden es wahrscheinlich auch durchbringen. Das zweite ist aber das TTIP, das ist praktisch das Oberkiefer. Ist das Unterkiefer, das europäische, ist das andere, das TPP, Trans-Pazifik-Partnerschaft heißt es, ist das zweite. Da hat allerdings die USA viel weniger Länder requirieren können und China 22, die amerikanischen 15. Das heißt, das werden sie nicht kriegen. Aber darum geht auch diese ganze Bemühung der USA, Europa von dem Sog in die Länder fernzuhalten. Der Sog ist gefährlich. Und darum muss man ja die Kriegsszenario aufbauen, damit sie Europa abkoppeln von dieser Entwicklung drüben. Wenn die einmal da drüben sind, dann sind sie weg. Dann kann die USA nichts mehr machen. Drum setzt man diese Szenarien auf, sie zu entfremden, die anderen gegen zu dämonisieren, damit sie nicht abdriften. Und jetzt hat man es dann aber bei dem Freihandelsabkommen, hat man es ja dann, und da kann man es ausnehmen, wie die Gans. Zu den Diensten. Das wäre aber gesellschaftlich natürlich noch eine weitere Verschärfung. Die Reichen werden umso reicher und die anderen sind dann halt, die werden nicht mehr kriegen als 500 Euro, die Masse. Und dann gibt es welche, die halt zu der Schicht gehören, die verdienen also sehr gut dann noch 10% und das sollte ich wissen. So war es ja in Südamerika und bei diesem Abkommen mit Kanada und mit Mexiko. Also das ist eigentlich das Schlechteste, was Europa passieren kann. Aber das ist eigentlich der Grund, auch einer der Grund, warum Europa jetzt so ungeheuer gehässig aufmarschieren soll gegen Russland zum Beispiel. Einfach, weil es zu gefährlich ist. Wenn die einmal da abdriften, dann ist es vorbei. Also es geht um eine geopolitische, tektonische Verschiebung, die man aufhalten will. Ja, schauen wir es uns vielleicht einmal an mit einem Foto, wie es da ausschaut. Ja, hast du die Route?
Die Route, ja, genau.
Ja, das ist es, glaube ich. Das ist es. Naja, aber sehen Sie, also es geht aus, das ist Peking, das ist Peking, und es geht von da unten rauf,
mehr war es da schon. Mhm. Geht er von unten rauf, geht dann die Druschbar, die Druschbar müssen, da müssen keine Substanz, die heißt auch Druschbar irgendwo, geht dann da rauf und geht, das ist für uns wichtig, bis Düsseldorf, das heißt, ist das bei dir noch drauf Duisburg? Ja, müssten wir vielleicht drauf sein. Da war ich noch in Duisburg.
Nein, ist immer drauf.
Ja, Düsseldorf, das ist in Ordnung. Ja. Also es geht also von unten praktisch los, also vom Süden los. Das heißt, man ist dann schon in einer Jahr von Indien mit Myanmar, das ist dann schon Burma, Pakistan. Pakistan ist genau, man sieht ja, Pakistan ist jetzt besonders aktiv, auch beim Straßenausbau, ist ein Exportland für China. Pakistan hat ja auch den Drohnenkrieg nach Pakistan verlegt, um Afghanistan. Da geht es auch um China. Es geht immer nur ums Geld und um so Sachen. In Afghanistan, im Afghanistan-Krieg, der hat ja sonst nichts vor. Aber eines hat er gebracht, dass diese TAP-Pipeline angeblich zu weit ist, dass man es realisiert. Und die TAP-Pipeline, das ist ein langes Projekt der USA, dass sie nämlich das Erdgas von Turkmenistan, von Usbekistan, Afghanistan transportieren kann. Und das war ja schon in den 70er Jahren oder 80er Jahren bei dem Reagan, wo man diese Pakistanis dann aufgebaut hat, beziehungsweise die Taliban. Und die haben aber das Angebot dann nicht angenommen, sie haben es unterschrieben und die Chinesen haben ihnen mehr geboten und jetzt waren sie über Nacht dann richtig böse, die Taliban. Jetzt waren sie immer die Feinde und die Freiheitskämpfer, die ja. Terroristen. Aber es geht um diese TAP-Pipeline und die geht von Usbekistan aus, ja, von Usbekistan, und das hat man aber lange nicht geschafft, weil die Usbeken ja auch unter chinesischen Einfluss und russischen Einfluss stehen. Und jetzt hat man, was macht man, wenn das nicht geht, die beiden Nachbarländer destabilisiert, eben mit solchen NGOs, und jetzt hat man die Regierung destabilisiert, eine neue gemacht und die neue unterschreibt. Aber da geht es auch um die Pipeline. Außer dem Rauschgift, das ist wieder ein eigenes Thema. Aber die Pipeline geht es auch. Also Pakistan, dann haben wir eben Almaty, die frühere Hauptstadt von Kasachstan, jetzt ist es Astana, das ist dann ein Zeichen, dann geht es praktisch durch das Ganze, durch den unteren Teil Russlands. Moskau, da geht dann weg in die Transsib und geht nach Deutschland. Das ist einmal ein ganz wichtiges Element und sie geht, das ist die blaue, eben, ihr seht, da gibt es eine blaue, die geht nach Istanbul. Das heißt, da gibt es eine, die eben in die Türkei geht. Jetzt kann man sich vorstellen, die Türken haben sie erreicht. Die könnten in ihre Länder, die sind ihre Familie praktisch, diese ganzen Länder, die so der Bauch der früheren Sowjetunion war, sind jetzt alle eingezeichnet, aber die befinden sich ja da in der Gegend, Kasachstan und so viele andere auch noch, da können sie überall investieren, können das verkaufen, haben einen riesigen Absatzmarkt. Der geht ja bis Indien und überall. Also für die ist das eigentlich eine viel größere Zukunft, als wenn sie mit den Europäern streiten. Und so gut sind ihre Produkte in Europa nicht, weil da können sie nicht
arbeiten.
Ja. Also die machen das auch im Hinterhof. Ja, aber ich meine sicher, Landwirtschaft haben andere auch. Da drüben. Also das ist von China eine ganz interessante Entwicklung, dass sie das schon jetzt realisiert haben. Dass sie nicht nachdenken, sondern das ist für den Westen, ist das, wenn das realisiert ist, ein schwerer Schlag. Dann hat er niemand mehr dort, da hat er kein NATO-Land mehr, findet sich ja niemand mehr. Ja, und dann geht es bis Deutschland und auf der Basis wird sich das ganze Eurasien aufbauen. Jetzt einmal, was die Eisenbahnlinien betrifft, das sind ja das Wichtigste, weil sie am schnellsten gehen und weil sie geschützt sind. Haben wir noch Zeit zu anderes oder?
So,
vielleicht noch ein anderes. Dein Stück mit der alten Seidenstraße ist das blaue gewesen.
Ja, das Gaspipeline ja. Und dann haben wir das auch.
Geh nochmal zurück auf das erste, ja. Weil da ist das blaue, schaut, da sieht man es nochmal. Das blaue ist die alte Seidenstraße gewesen. Das war die Seidenstraße und parallel zur Seidenstraße ist eben die bestehende geplante Eisenbahnverbindung. Ja, das ist da vielleicht nicht einzeichnet. Ist auf alle Fälle parallel, das habe ich ja. Da habe ich Foto, das kann ich mal von der alten Eisenstraße zeigen.
Ja, da ist
Konflikt zwischen China und Europa, also Westeuropa, doch dieses Russland.
Ja, das ist eher von der, da geht es eh durch die Bahn.
Ja, schon. Aber vom politischen her ist ja jetzt Eiszeit zwischen Russland und Europa, zumindest offiziell.
Aber meinst du jetzt mit, wenn der Bann
Störung? Als Störung.
Ja, wenn der Bann ist jetzt.
Ja.
Ja, das ist klar. Das Interesse natürlich der USA ist, dass die NATO mal ihren Krieg führt, das selber führen sie ja nicht. Und es will natürlich Russland, das ja viel enger wie China ist, menschlich, will sein Keil rein. Das ist ja auch alles gelungen. Dieses ganze Ukraine-Thema ist ja nur exemplarisch aufgeht, wo man sieht, wie man an Keil auch anderen reintreibt und wie man also die entfremdet und eben da schlechte Luft macht und so weiter. Da einfach was kocht, was giftig ist, was steht, brodelt. Also mit Russland kommt es zu keiner Zusammenarbeit. Das ist ja die Kriegs, da hat ja der Kongress schon die Unterlagen unterschrieben für die sofortigen Kriegsunterbrechung. Es gibt keine Unterlagen mehr, die man unterzeichnen muss. Es kann sofort losgehen. Aber das darf man jetzt nicht kurzfristig denken, sondern die Entscheidung kommt ja jetzt, wie es weitergeht.
Ja.
Weil in China ist ja ein viel wichtigeres Thema für die USA, nur ist China leicht militärisch anzugreifen, weil es ja sie nicht schützen kann. Durch dieses ostchinesische Meer, da pflanzt sich die amerikanische Marine auf, das ist ja wie eine Perlenschnur und bleibt dort. Und dann ist alles schwarz dort, am Meer, da sieht niemand mehr was. Und dann ist es ganz leicht zu zerstören, weil das macht man durch das, die Amerikaner nennen diese Air Sea Battle gegen die Chinesen, und da stellen sie sich auch mit ihren Flugzeugträgern, und China hat keinen Flugzeugträger, einen alten sowjetischen, kann man vergessen, und ja, dann steigen die Frontbomber auf, die sind also so Düsenjäger, aber stärker mit dem Schub, und die können diese ganzen Flugraketen, können die unbegrenzt rein, also abfeuern. Und das sind Miniaturraketen, da wird alles zerfällt in Staub. Bleibt nur mehr Staub über. Und die können uns unbegrenzt abschießen, weil sie ja zurückfliegen auf Flugzeugträger, die neue Marschkörper aufnehmen und wieder ihre strategischen Ziele anvisieren. Und da haben sie 7000 Flugzeuge, allein die USA. Da kann jemand 1000 runterschießen, nützt ihnen das ja gar nichts, weil es ist einfach zu wenig Kapazität. Also Chinesen, ja, jetzt hat er zwar eine Beziehung, ein Raketenabwehrsystem mit Russland, das ist sehr stark, da werden sicher auch gewisse Kapazitäten haben, aber
ja,
eben
so gering.
Ja. Ja, also, ja, das ist ein kleiner Garten, aber da sieht man es auch noch mal. Dieses große Grüne, ich glaube, Grün ist das, ja, diese große Landmasse, dann haben wir, da sehen wir es in detailliert, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisien, und das Ganze geht eben schon Türkei, Ankara. Die können das Ganze dann mit dieser ganzen Verbindung, Transportkorridor, exportieren. Das geht also darüber rein. Da sieht man auch noch detailliert, wie diese eine Linie, ja, das ist die weitergehende, die der Transit von Russland. Und die geht dann nach Europa rein. Also dieses ganze Gebiet ist strategisch erschlossen mit den modernsten Hochgeschwindigkeitsbahnen. Das ist fix und fertig, mit Ausnahme der Teil, der 2018 fertig wird, in Nischni Novgorod, oder wo diese Fußballweltmeisterschaft ist, ist das fix und fertig. Und das Ganze wurde in einer Zeitraum von 15 bis 20 Jahren, das sind riesige Investitionen, super modern, und die Architektur, die dort auch entsteht, das ist speziell in Russland, ist unvorstellbar. Also das sind Dimensionen unter einer Schönheit, die also ihresgleichen nirgends haben. Ja, ich glaube, bei dem Transport, bei dieser Sache können wir es einmal lassen. Ich wollte eigentlich nur einmal darauf hinweisen, wie weit die Fortschritte sind. Das sind keine Ideen, die man hat, das ist realisiert worden. Mit ungeheuer viel Geld, mit einem großen Aufwand und mit sehr durchdacht. Das was dort macht, wird sehr durchdacht. Die Chinesen durchdenken das sehr und Russland hat ja noch viel weitergehende Strukturen, Denkstrukturen wie China. Ist ein Denkregulator und China hat viel mehr Masse, viel mehr Substanz und viel mehr Kraft dahinter, das ja mehr Bevölkerung hat. Auf alle Fälle ist diese Zusammenarbeit, die immer intensiver wird und das geht monatlich vor sich. Also da kommt niemand mehr mit, die Sache ist schon abgehandelt da drüben, oder wie das weitergeht. Unabhängig wie der Krieg sich ergibt, wenn die USA überhaupt nur so viel Geld haben, ihn China zu führen, weil die Russland führen, sondern das geht die NATO.
Ja.
Wir werden aber kein Glück haben, weil die NATO nicht so eine Struktur hat, also eine Befehlsstruktur hat. Ja. Das ist das Problem. Weil mit den Deutschen will niemand mitmarschieren zum Beispiel, wenn es schaust.
Ja.
Polen werden sie nicht. Also. Ja.
Ja, na, wir können. Wie spät? Ah, wie Uhr heute? Halb neun, naja. Ich glaube, das mit dem Geld machen wir vielleicht nächstes Mal und wir schauen uns gleich die Horoskope an von den zwei Ländern vielleicht. Gell?
Mhm.
Also,
von den zwei Ländern von Amerika. Ah, und von China wahrscheinlich.
China und der Russischen Föderation. Also was ein wichtiges Thema ist und was dann noch drankommen muss,
das
ist was ich noch ankündigen wollte, wie es weitergeht, vielleicht beim Nachweihnachten oder auch vor, das ist das Zentralbankensystem weltweit. USA und Russland, wie das funktioniert und so ein Beispiel. Und dann noch Bretton Woods. Und die ganzen wieso es überhaupt Kriege gibt. Wie das ausschließlich mit dem Geldsystem zusammenhängt, und zwar ausschließlich. Und wieso es geben muss. Und wie der Erste Weltkrieg war, wie das war mit der Finanzierung Englands und Deutschlands, wer das gemacht hat und so weiter. Das ist eigentlich, ich glaube, lassen wir es vielleicht lieber und schauen uns nur mal jetzt an, wie das ausschaut da. Ja,
bis dann gleich nach Weihnachten fortsetzen mit
dem Geld.
Ja.
Weil das ist ja wichtig. Was haben wir da jetzt für Land?
So, das ist USA.
Das ist echt gut. USA, ja. Jetzt ist es so, die Situation, wie sie jetzt ist so, dass es eben spitz auf Knopf geht, das ist aber sehr höflich gesagt, es geht anders, aber um das höflich zu sagen. Und wir sind in jeder Weise in einem Umbruch, und zwar in einem Umbruch, der nie wieder aufhört eigentlich. Wie sieht man das aber bei einem Land? Also wenn man jetzt die Geburtsurkunde hat von der USA, so ist die USA eben am 4. Juli 1776 in Philadelphia gegründet worden. Da gibt es eine sehr schöne Stimmung, wie das war. Also wie gesteckt, aber wie leidenschaftlich die in der Kammer war. Da hat man die gar nicht mehr gesehen, weil so viel geraucht haben. Und dann, das war ganz ehrlich alles. Und so, die Stimmung kann ich mal vorlesen, es gibt so Originalstimmung. Wird jetzt zu weit tun. Und dann ist es gegründet worden. 1778 ist es erst zur Verfassung gekommen, wo das also verfassungsmäßig fixiert wurde. Dieses Horoskop, diese Geburtsurkunde wird immer verwendet in den USA. Kommt es die zweite, wird nicht verwendet. Das ist die richtige. Von 1778 dann 1778 wieder verwendet. Ja, aber es ist das Richtige. Wenn man so eine Geburtsurkunde hat, dann ist es eine Aufnahme, eine Fotografie von dem Augenblick, wo jemand geboren wird, in dem Fall in der Mundanastrologie gilt das auch für Städte. Gibt es auch für Städte und in dem Fall ist es eben die Gründung der USA. Ja, so anschauen müssen Sie schon. Zuerst einmal haben wir bei USA ganz typisch diesen Schütze aus dem Ding. Schütze ist ein feuriges Zeichen, ein Eiferer, einer, dem sozusagen den ganzen Idealismus, den er hat, in seiner Weitung, der rutscht ihm runter bis zu den Oberschenkeln und dann will er immer jemand reizen und ist immer sprungbereit, aggressiv. Er will eine Werte und ein ideale Welt und ein Wertesystem auch
Gerechtigkeit und ähnliches mit Gewalt als Vollstrecker und Vollzieher höherer Rechte umsetzen. Ich bin dazu herausgekommen, Recht durchzusetzen und das ist ja, das ist der Schütze. Permanente Expansion, warum ist er Feuerzeug? Aber es ist ein der Schütze, von dem kommt es, und der Schütze ist der, der sich eben deckt beim Schützen und zielorientiert ist. Er schießt auf die Scheibe, aber auf die schwarze, nicht auf die Ränge. Der Schütze. Und die Motivationskraft hat er, nur der Schütze ist Idealist und bringt es aber nicht sehr weiter meistens, weil er so ungeheuer idealistisch ist, wieso ist es? Weil er da drinnen lebt, in dieser luminosen Idealwelt und nicht so überzeugend für ihn, dass er sich gar nicht vorstellen kann, dass andere das halt annehmen. Mhm. Darum hat er dann auch Probleme, wenn er es in der Realität umsetzt. Weil sie sagt, das muss doch zünden, die Idee. Wieso nimmt die jemand nicht an? Das gibt es doch gar nicht, bitte Kinder. Schaut euch das an. Also, das hat aber, jetzt sind aber die USA, ist ja aber sehr, jeder Staat ist ja auf das primitivste menschliche Niveau, ist der gemeinsame Nenner. Also was will jemand? Essen will er, der Benzin so billig sein, die Luft so gesund sein, das Medizinsystem soll natürlich nichts kosten, er will über Städtereisen besuchen und mehr will ja Mensch nicht. Das sind also 99% und die anderen zählen da ja nicht. Und der Staat hat immer das kleinste Gemeinsame, ist das nochmal für den Staat, wenn man jetzt seinen Aszendent, also sein Gegenüber hinaustreten in der Welt, ich betrete die Welt, ich stelle mich da, das heißt, ich trete der Welt gegenüber, ich füge eine These ein zum Beispiel, dann ist das für den Staat eben das Niedrigste. Dann braucht man, was wollen die Österreicher, da wäre es um zum Heringbühl gehen und so weiter. Das heißt, dieser Aszendent Schütze, dem wird er zugerechnet bei Rudolf Steiner der Monadismus. Die Monaden, die Wählerschaft der Monaden. Was sind aber Monaden? Und Monaden sind selbst erzeugte Menschen, von Punkt Null erzeugte Geistwesen. Also das, was der Stefan Georgi so sagt, so schön, der neue Mensch, das sind Rankeneigenen. Das sind Sprossen eigenen Rankes. Sie ranken sich dem Licht entgegen, sie erzeugen sich selber. Aber der Schütze erzeugt sich so nicht selber, sondern der typische Amerikaner ist eben auch eine Monade, aber eine verscheiterte Monade, der eben das amerikanische Prinzip, die Welt zu erobern, jeden zu überformen, dieses Sendungsbewusstsein mitnimmt. Das heißt, da ist aggressiv und gefährlich. Das ist Manifest Destiny. Wo wir das Manifest Destiny haben, das ist das Bild dazu. Kommen wir gleich. Gehen wir mal zurück, wir kommen gleich drauf. Dieses Manifest Destiny, man hat eine Bestimmung. Man hat in der Welt eine ganz besondere Rolle. Man ist von Gott ausgewählt, der Welt Segen ins Amerikanische zu bringen. Permanente Expansion, ständige Auserwähltheitsgedanken. Jeden hat man das Recht zu überformen. Warum? Weil man hat ja das darwinistische System. Wie denken die Engländer oder die Amerikaner? Die denken nicht so wie wir, sondern die Welt ist so, wie sie die Natur, zeigt. Das heißt, wie sie die Schöpfergötter abgeliefert haben. Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich und so weiter. Und dann kommt eben das Tier. Der Mensch ist auch ein Tier, aber etwas er handelt selber, denkt selber, aber die ist er trotzdem geblieben. Dass der Mensch anders ist, das ist im Westen ist das nicht so von der Auffassung her. Und jetzt sagt man sich natürlich, wenn ich ein viel auserwählteres Tier bin, aber trotzdem den Gesetzen Natur gehorche, dann sind die Naturgesetze ja so, dass ein Löwe, der für ein Junge hat und sich weiterpflanzen will, der muss die besten Gene weitergeben. Und wenn der vierte ein bisschen schwächerer Löwe ist, kriegt er nichts zum Fressen. Die anderen verdrängen ihn. Dann kann er sich eh nicht mehr weiterpflanzen. Dieses Ausweiseprinzip nimmt man aus der Natur heraus. Darwinistisches Prinzip. Wenn er das aber jetzt auf die Menschen umlegt, ist es ganz normal, dass der Stärkere den anderen wegfällt. Er hatte die Pflicht sogar dazu, sonst wäre er ja nicht auf der Welt. Damit er eine Art Hygiene in diese ganze Welt reinbringt. Hygiene, der Bessere setzt sich durch. Und welche Gesetze gelten? Die der Stärkere macht. Und welche sind das? Das Faustrecht. Denn das Faustrecht heißt nicht Recht und Gesetz. Das heißt eigentlich, mein Recht, du hast das, die Faust. Und so kommt der Amerikaner auf die ganze Welt und sagt sich, ich muss die Welt überformen. Eigentlich kommt es ja von der Erschließung Amerikas. Denn die USA, die wurde ja im Westen erschlossen, im Norden, also die Franzosen haben das ja erschlossen, gar nicht den Engländer ursprünglich, im St. Lorenz-Strom. Und dort hat es angefangen. Und dann sind sie ganz langsam erst rein. Das war eigentlich nur so. Und da ging es immer west, wie du west. Aber da hörst du nie auf. Nicht, wenn das so ein riesiger Kontinent ist und man sagt, du musst einfach, wir sind auserwählt, das Land zu besiedeln. Das heißt immer weiter. Aber wo hört das auf? Nirgends. Das heißt, du gehst dann über die ganze Welt und hast die ganze Welt als potenziellen Markt, wenn man das wirtschaftlich ist. Schütze-Aszendent. Schau mal auf die Sonne. Die Sonne ist im Krebs, wir sehen, da ist Venus im Krebs, Sonne im Krebs, Merkur im Krebs. Das heißt, das Land ist so ein schwaches, armseliges Krebsland, könnte man sagen. Krebs, was ist das schon? Das ist ja gar nichts. Und entwickelt das Zeichen, der Plan steht man im Gefühl herum und wird nichts draus. Der Plan steht man im Gefühl herum und wird nichts draus. Ja, das ist unbedingt. Und der entwickelste Zeichen im Wasserzeichen ist ja der Krebs, dann kommt der Skorpion, der ist ja schon sehr entwickelt, weil er die meisten Planeten hat, die dort auch hier elevat stehen, erhöht stehen. Der weiß schon, wo er ansetzt, bei sich selber. Das ist einfach mitleidlos. Das ist ein seriöses Zeichen und die Fische sind noch höher. Weil die Fische, die haben nämlich auch, das können wir gleich bei der Gelegenheit sagen, was die Fische nämlich haben, da kann man im Buch viel nachlesen, das will ich jetzt gar nicht sagen, weil man nämlich auf was anderes draufkommt, dass der Neptun, also bei diesen drei Planeten, die also außerhalb der Saturnsphäre ist, ist es ja so, dass man die jetzt einmal wieder zurück reingestellt hat, wo es reinpasst. Das stimmt auch. Der Neptun passt zu den Fischen. Jetzt ist aber bei den Fischen rausgeflogen der Jupiter. Weil der Jupiter ist eigentlich der würdige Priester. Und die Fische zeigen, er ist der würdige Repräsentant der geistigen Welt. Würdig schaltet der Herr mit seinem Ornat. Er ist rausgefallen. Jetzt macht das der Neptun. Und der Neptun, ich will es einmal ganz anders charakterisieren, was mir nämlich aufgefallen ist. Wenn man sich das vorstellen will, was ist der Neptun? Wenn man sich die Welt vorstellt in den früheren Zeiten, dann gab es eben irdische Götter. Zum Beispiel der Sargon der Erste, der Sargon der Zweite, auch der Alexander. Das waren einfach Götter. Und die Menschen haben das Götter empfunden, nicht, dass sie gerne selber, dass der sich in den Rang hineingegeben hätte oder irgendwie aus Größenwahn sowas für sich beansprucht hätte, hat er gar nicht. Das ging dann weiter auch zu bei den Römern noch bei diesen Cäsaren. Und sagt der Rudolf Steiner, Augustus war ein Gott. Und damit meint er auch einen Gott, nicht Gott ähnlich. Ein Gott zu sein ist das Größte. Der größte Gott war der Napoleon. Er war der Größte und der Letzte. Das hat er auch selber gewusst. Der letzte Verkörperung des Sonnengottes Apollon, wie ihn der Nietzsche nennt. Und was ist ein Gott? Das ist eine wirkliche irdische Erscheinung, der das ganze Naturreich nimmt, was er hat, was er zur Verfügung hat, und die Anamnesis, die sich zurückerinnernde Erinnerung. Also, das heißt, diese Fähigkeit, alles, was man hat, sieht man sofort, das habe ich schon mal erlebt, das ist jetzt etwas neu, aber alles war schon da. Und er sieht alles, was kommt, am Anfang. Der Napoleon wusste alles besser schlafen, am Anfang, was jetzt kommt, was man und man hat immer gestimmt. Weil dieses zurückkehrende Gedächtnis, das von dem spricht der Plato auch, das hatten die eben. Die waren überlegen. Und wenn jemand so überlegen ist, wie die Cäsaren, dann will er immer mehr Macht. Das ist alles nur positiv. Das ist nichts negativ einzumischen. Nicht der Gedanke, das sind gar keine wirklichen Götter. Das sind die wirklichen Götter, andere gibt es nicht. Das sind sie. Und die Götter wollen natürlich immer größer werden. Immer mächtiger. Das ist eine Vertikale, die nach oben geht. Und dann gibt es noch einen Schritt, wo sie noch mächtiger werden. Wo sie ihre Macht noch einmal übertreffen. Und das ist die Ohnmacht. Der Weg in die Ohnmacht. Und das haben die schon gemacht, weil sie gesagt haben, die Ohnmacht, das schafft niemand. Da muss ich ja meine Macht, die ich habe, langsam selber wieder beschneiden. Weil es ist ja nicht getan, dass jemand sagt, ich gehe in die Ohnmacht. Auf Wiederschauen. Ja. Sondern jetzt muss er mit seiner Macht fertig werden. Und darum ist es die größte Macht, die Ohnmacht. Und das haben wir auch schon Cäsaren. Der erste Konsul ist ja das beste Beispiel. Die haben das ja auch gemacht. Jetzt gibt es aber nur die zweite Variante, dass es im kosmischen Götter gibt. Die machen das von vornherein, die beschneiden sie eben von vornherein, wenn sie reinkommen, dass sie immer weniger mächtig sind, dass sie immer mehr ihre Flügel schnutzen, wenn man das so sagt. Schon wenn sie durch unser Planetensystem fliegen, müssen sie es ja überall kleiner machen. Kleiner heißt, die Wesen sind ja am größten beim Saturn, werden es weniger klein, also weniger wirkmächtig und so. Und dann gehen sie in den Menschen rein, das ist ja eigentlich eine Nadel, wo man halt reinkommt, wie das funktioniert, so kann man sich eh nicht vorstellen, aber Aber denken wir es einmal so. Es gibt sich jemand auf, er verzichtet, er macht sie immer kleiner, immer schwächer, immer anfällig. Der Mensch ist ja anfällig, der ist ja schwach, ist ja ein hilfloses Wesen eigentlich, der so nur durchs Leben surft, so häufig gekonnt. Und wenn man jetzt den Neptun nimmt, der bei den Fischen herrscht, dann ist es genau das. Der Neptun, der weitet sich, geht hinein und gibt sich selber auf, aber nicht das Opfer. Nein, als Fall. Und der wird eins mit dem anderen. Und mir ist das aufgefallen, nämlich beim russischen Film, habe ich mir schon 30 Jahre einen Film angeschaut, den Film, der heißt Kuka, der hat überhaupt eine Handlung. Also den Film wird sich niemand anschauen, der hat eine Handlung. Und ich habe mir drei mehr angeschaut. Und ich habe mir gedacht, das ist eine Frau, wie es der Gast beim Drehbuch ganz viel Inhalt. Das war Kuka, das war ein kleines Mädchen, der sich in der Früh sowas macht. Also ich will den Inhalt nicht erzählen, weil er kein Wort. Und das, was die gespielt hat, die Frau, der hat das Drehbuch, da war nichts drinnen. Und die Frau hat eine Ausstrahlung gehabt, dass er zum Training gerührt ist. Und wirklich zum Training, man kann gar nicht mehr. Man legt sich am Boden, ist gerührt. Und dann haben wir dreimal den Film angeschaut. Ja, man versteht ja nicht alle Dialoge beim ersten Mal, okay? Und sie hat gedacht, was hat die Frau für Ausstrahlung? Das habe ich überhaupt noch nie erlebt. Das ist nicht aufs Drehbuch zurückzuführen, nicht auf den Inhalt. Der hat gar nichts gesagt. Und der hat dann mitgerissen. Man ist einfach platt. Und jetzt habe ich nachgeschaut, sehe ich, die hat gerade Mondknoten, Mond in den Fischen. Das ist so eine starke Ausstrahlung, vielleicht auch geringer sind die Fische, glaube ich sogar. Das ist sehr erhöht. Das kommt so stark in Zukunft, dieses Fischartige mit dem Neptun. Das wird so eine starke Kraft, die eigentlich die anderen Kräfte fast nur übertrifft, habe ich den Eindruck. Das ist etwas Menschliches, was ganz anderes. Ohne Effekt. Die haben da jetzt keinen Effekt dabei. Das ist so etwas Verströmendes, was Heilendes auch irgendwie. Also das haben wir nie so gesehen, so stark. Also das sind die hochentwickelten Zeichen. Nur beim Fisch ist es ja so, dass am Anfang, sagt der Rudolf Steiner, geht es um den Kopf los. Also beim Saturn. Aber bei der Evolution geht es um den Fisch los. Bei den Füßen, nicht mit dem Kopf. Bei Erden entwickeln. Wir haben aber leider keinen Kopf, sondern den Krebs. Und der Krebs, sonnigen Krebs, heißt, es ist in den Zeichen des Materialismus. Rudolf Steiner ordnet dem ja auch den Materialismus zu. Warum ist der Krebs materialistisch? Weil eben der Krebs mit den Geburtskräften zusammenhängt, mit den Fruchtbarkeitskräften und auch mit allen weiblichen. Und das weibliche Prinzip, das ist ja das erzeugende, substanzerzeugende Prinzip, nicht? Kinder zum Beispiel. Und das entsteht aber immer aus einer Teilung einer Zelle, kann man sagen, einer Urzelle, oder wie sagt man am besten? Ja, aus einer Zelle auf alle Fälle. Und Keimzelle, oder?
Keimzelle.
Wenn man so sagt. Und es wird einfach immer geteilt. Das heißt, es wird nichts differenziert oder umgearbeitet. Für dasselbe kommt immer 1000, 100.000, von Millionen geteilt. Das ist Materialismus. Du machst dasselbe, ohne dass sich was ändert. Das Krebsprinzip kann sonst nichts machen. Das Sonnenprinzip wird es ändern. Darum entspricht dem Weiblichen auch das Volksmäßige. Und den Männlichen, der zerstört eher das Volksmäßige und das wird individueller. Die Stammesentwicklung entspricht dem Weiblichen, die individuelle Entwicklung dem Männlichen. Darum heißt es die Phylogenese, wiederholt die Parthenogenese. Ja, phylogenetisch ist das individuelle.
Ja. Ontogenese.
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 Die Phylogenese.
Die Ontogenese wiederholt die Phylogenese.
Die Ontogenese wiederholt die Phylogenese und die Parthenogenese. Na, muss man auch denken, wo die hingehört. Also die Ontogenese wiederholt die Phylogenese.
Was heißt das?
Ja, das heißt, dass die Entwicklung des einzelnen Individuums wiederholt die Stammesentwicklung.
Ja. Okay. Das heißt genau. Das heißt, schon embryonal wiederholt es und insgesamt wiederholt es. Also das, was ein Stamm als Reichtum in sich hat, das wird von dem, der nachfolgt, wiederholt. Das heißt, er lebt in sich selber, macht es rege und er zehrt davon. Obwohl es er nicht gemacht hat, den Reichtum des Stammes hat er nicht auf, er ist ein neuer. Und trotzdem kriegt er den Genen übermittelt. Also es macht immer dasselbe, das Sonnenprinzip, und steht da aber im 8. Haus, im 7. Haus, naja, da steht es glaube ich an der Grenze. Gut, das ist die Sonne. Und die Sonne zeigt, es steht dort, wo eben Materielles immer mehr eigentlich gibt es nur Materielles. Die Venus steht auch drinnen und Venus eben Krebs ist ja erst recht ein schwaches Zeichen. Das sind die Empfindlichen, die immer das Gesicht verziehen und nicht zufrieden sind, die niemand der Freude machen. Wenn jemand, der super reich ist, so einer Frau so eine Raketen kauft um eine 1 Million Euro, sagen wir, ist ja nicht viel, wenn er Geld hat, dann legt er die rum und ja, und dann verziehst du das Gesicht. Dann weiß er nicht warum. Die war mit, die wollte die Ketten, und dann wird es vielleicht so, ich weiß, warum du keine Ketten kaufst. Da hast du mich mal überrascht, wie mit jemand geflirtet hat, du musst dich mal wieder aussetzen, sozusagen. Ja, und eine geschickte Frau, die weiß das auch, dann sagt sie es nicht, weil sie denkt, sie geht nur trotzdem. Es sind also komplizierte Fragen, wer sowas aber hat im Horoskop, sie wird dann nur auf die natürlich abfallen. Das ist das einzige, so empfindliche, sehr mimosenhaft, ne? Weil der Mond ist ja mit dem Mosen auf, der selber Wandler ist, er zeigt sie auch nicht. Genau. Das ist einmal für das Land. Und diese Frau, die wir gesehen haben, kannst du dich kurz einmal einbringen. Jetzt fragt man sich, warum ist da eine Frau über der USA? Das Bild soll, hinten zeigt es dann, wenn man es genau sieht, die Schiffe, die kommen, die Ankömmlinge, dann zeigt es, wogegen das Amerikanische ankämpft, gegen die Indianer, und da sind Büffel. Sieht man da teilweise. Das schiebt es weg. So, es kommt und schiebt alles weg mit der Eisenbahn, das zerstört es auch. Das heißt, das muss weg, da kommen ja schon die Pioniere, da kommen ihre Viecher, da haben sie die Eisenbahnen. Und die Frage ist, was hat denn die Frau zum Verhältnis? Was hat die Frau? Da wird man sagen, der Amerikaner, das ist auch wieder der Revolverheld oder so, es ist die Frau. Weil die Frau, die drückt es wirklich aus, das Amerikanische. Es ist das Prinzip der materiellen Substanz, reich im Materiell, so wie das Fisch, wie das Krebsartige auch reich ist im reproduktiven Bereich. Weil das Krebsartige hängt ja mit der Geburt zusammen und mit den Zeugungskräften. Das heißt, die USA ist ein weibliches Land und die meisten Vermögen der USA besitzen Frauen und keine Männer.
Aber es geht um die Vergangenheit, von rechts nach links. Nicht in die Zukunft.
Ja, in der also von rechts nach links. So, ja, nach Westen, jetzt. Mhm. Ja, von Osten nach Westen. Rennt ja gar nicht, ja, du hast recht. Ja. Ex-Oriente Lux, und da haben wir Ex-Oriente, das bleibt über bei Amerika, halt schockgelässig.
Ja, und Ex-Oriente.
Die schaut eh so aus dort.
Ja.
Ja, hast du aber recht. Die sind mit Lichtung, die sind eigentlich überall, die sind mir gar nicht aufgefallen, dass da so Gegensätze eigentlich stark sind.
Ja,
ganz
stark.
Ja. Also das Amerikanische hat dieses Prinzip. Kannst du wieder zurück? Ja, wir haben es in den USA, es ist ein Krebsstaat. Das wird man gar nicht vermuten. Der Krebs, der ist so empfindlich, wenn man sich den vorstellt, wie er ausschaut, dann ist er eigentlich nur Qualle. Wer ist nur Qualle, seelisch gesehen? Und die Qualle ist so empfindlich, dass es sich den Krebspanzer gibt. Und die Frage ist, wieso hat der Krebs so einen großen Panzer? Den braucht er ja gar nicht. Er schaut ja ganz gefährlich aus. Weil er so ängstlich ist. Und die Krebse sind ja auch so ängstlich. Krebs fangen da vorbei nicht angreifen, da können sie einen Düppel und alles Mögliche. So empfindlich sind die. Die sind, da muss man wissen, weil das so sagt, weil immer sagt das Falsche. Aber das ist also eine mimosenhafte Venus, aber geldgierig. Geldgierig sind die schon. Da gibt es ja die amerikanische Millionärin, ich glaube, die Vanderbilt oder wer sie ist. Gloria Vanderbilt, die gesagt hat, eine Frau kann nicht dünn genug und nie reich genug sein. Wenn man es dünn genug ist, ist ja gut, ne? Aber beim Reichen ist es dann schwierig. Jupiter steht da drauf, das heißt Geld. Das ist, warum? Die Venus ist zwar die Frau, aber sie ist gleichzeitig die Herrscherin vom zweiten Haus, das ist das Haus des Stiers, das ist der Steinbock, spielt aber keine Rolle. Und Herrscher von zwei, das heißt immer mit Geld werden stark, Vermögen, Geld, Substanz, heißt, es ist ein sehr reiches Land, weil der Jupiter draufsteht. Der Jupiter, der gibt etwas in Fülle. Also das ist ein super reiches Land. Das sieht man schon da. Weil zweites Haus, das spielt keine Rolle, wer da steht, in dem Fall ist es der Steinbock. Zweites Haus gehört immer dem Stier. Und das heißt, für einen Staat geht es nicht irgendwas Geistiges, sondern Substanz, Geld, auch Talent. Und das steht da und gleichzeitig ist der Jupiter drauf. Konjunktion, das heißt, das ist ein reich, super reiches Land. Und die Sonne steht dort. Gut. Lassen wir die anderen Sachen weg. Es geht nur, da haben wir Manifest Destiny und da, was haben wir jetzt da? Ein typisch zweite amerikanische Happiness
fällt es mir nicht ein. Ein Recht auf Glück. Nein.
Danke.
Nein. Das heißt ein anderes Wort.
Ist das ein Schlagwort oder was?
Ja.
Mhm. Recht auf Glück oder
ja.
was?
Ja. Nein, das fällt mir nicht ein. Gut, die zwei Sachen haben wir. Also da haben wir das, wenn wir das suchen, nämlich, wo habe ich Manifest Destiny? Da habe ich es. Ja. Das, der will die ganze Welt nach außen. Schütze, das ist das Reisezeichen. Und da drinnen habe ich eben diesen Anspruch, reich zu sein. Der Staat muss mir gewähren, als Staat, das ist die Pflicht, mich reich zu machen. Na, glücklich hast du, nicht reich, glücklich hast du. Und wie macht er jemanden glücklich? Naja, indem er ihm Vermögen gibt. Glück in Amerika ist Vermögen, Geld. Und wie kriege ich Geld, wenn man der Staat das besorgen muss, in dem anderen überfällt? Das ist für einen Amerikaner klar. Wer sagt, ich will das Geld, na, warum habe ich den Staat, dass er mir das holt? Das heißt, so schaut es einmal aus. Andere lassen wir weg. Aber wie ist jetzt die Situation? Die Situation ist, dass dieses Horoskop, das bleibt ja wie es ist, ist unveränderlich das ganze Leben. Aber was ändert sich täglich im Laufe der Planeten? Und wir wissen auch, jeden Tag wird es wieder neu mischen, jeder Tag ist irgendwie neu. Aber was bewirken die Planeten, wenn die Sonne da jetzt durchgeht? Schau mal, das ist gegen Zeichen der Versternbuch. Dann steht es in Opposition da zu den Zeichen. Na, da wird natürlich sein, die Sonne macht ja nur einen Grad und dort ist am nächsten Tag schon wieder weg. Geht nur einen Grad. Das sind jeweils 30 Grad, dieser Zeichen. 10, 20, 30. Da ist nicht viel. Die Merkur ist gar nichts, der geht noch schneller. Die Venus ist auch nichts. Der Mars, der bleibt drei Lager von Grad, steht auch nicht viel. Die Jupiter ist an sich harmlos. Beim Saturn ist es schon dramatischer, wenn der lange stehen bleibt. Zum Beispiel am Monat, dann bleibt er am Monat da im Steinbock stehen. Der ist ja ganz stark gestellt, das ist der Herrscher des Steinbocks, der wieder das Karma-Zeichen ist. Wenn der jetzt da steht, dann kriegt die Sonne schon. Dann wird sie schon komprimiert, seelisch. Aber der gehört uns zu unserer Familie. Wir werden mit dem Saturn auch zurechtkommen. Nur, wer hebelt das Ganze aus? Das kann nur ein Planet sein, der uns nicht, der unbarmherzig ist. Da gibt es also nichts mit dem zu verhandeln. Unbarmherzig sind die, die in der Evolution bei uns ja nicht dabei waren, das heißt, die Transsaturner. Das heißt, der Uranus, der Neptun und der Pluto. Die verstehen uns nicht. Also, die interessiert das nicht. Der hat kosmische Aufgaben, wie er den Menschen völlig umformen soll. Aber der fragt uns nicht, ob uns das passt. Wir machen es aber nicht, sonst zerbrechen wir. Sind die da irgendwo jetzt in Position? Ja, sie sind. Gegen der Pluto steht seit 3 Jahren im Steinbock. Ja, und was passiert da? Steinbock heißt Kondensation, Staat, Dogma in der Kirche, der Wissenschaft, im Schulsystem, das wir heute haben, alles ist starr. Das ist nicht mehr. Lass uns ja auch niemand. Dass sich auch jemand kommt und irgendwie da ein Sandesgetriebe streut. Da ist aber jetzt der Pluto. Und der Pluto, der löst alles auf und fügt es neu zusammen, der Herrscher des Skorpions, weil der Skorpion, der ist auch jetzt ohne Maß, der ist auch ausgefallen, und setzt dann neu zusammen, aber jetzt nur in der Vermassung, also Massentourismus und Massenmedien und so weiter. Aber er sprengt alles. Das heißt, was der Luther macht, ist eigentlich das, was auch in Amerika bei den Hochhäusern dann passiert ist. Die hat man nicht gesprengt, sondern durch eine kontrollierte, angemeldete unterirdische Atomversuchung. Atomversuch wurden die abgetragen. Darum gab es nur Staub. Da waren keine Schlacken, es war keine Sprengung, Sprengmittel. Und das bleibt über ihm nichts, bleibt außer Staub. Was macht er jetzt, wenn alles starr ist? Da ist er, das ist das Karma-Zeichen und der muss die Konzentrationskräfte, da ist der Herr dieses Zeichen. Der Saturn, der Herr des Karma, ist der Saturn, der Herr der Gesetze, aller Gesetze, physikalischen, Karma-Gesetze und so weiter, der Hüter der Schwelle, der kommt aber jetzt der Saturn ins Zeichen rein. Was macht er? Löst was auf. Und er wird alles auflösen, weil da kann sich keiner wehren, weil er steht nur 20 Jahre drinnen. Was hat er jetzt schon aufgelöst? Die Venus hat er schon aufgelöst. Die USA weiß, sie ist mit dem Finanzsystem im freien Fall. Das weiß sie. Denn das hat sie schon möglich, da war er ja schon. Die Venus steht ja nur 5 Grad vielleicht und auf 5 Grad war er. Er steht jetzt genau auf 13 Grad. Heute zum Beispiel. Er bleibt da, er steht noch nicht ganz genau, aber auf 12 und noch was. Jetzt geht er noch weiter, der Saturn, der Pluto. Hier steht der Pluto. Im Karma-Zeichen, das alles zusammenfügt, ne? Staat ist dem 12. Haus, dem 10. Haus zugeordnet, weil der herrscht normal das 10. Haus. Und der steht aber jetzt der Sonne gegenüber.
Und die Sonne, das ist die zentrale Kraft, die zentrale Handlungsinstanz, Kraftinstanz, die löst er jetzt auf. Und wenn er dort jetzt genau in Opposition steht, löst er es langsam auf. Da sieht man nichts, dass was passiert, weil der zerstrahlt es einmal. Wann das fällt, die Sonne, kann man gar nicht sagen. Aber die Situation ist jetzt da. Wenn wir jetzt schauen, gibt es noch einen, der sich da jetzt, in Position gebracht hat? Ja, genau da im Witter steht er, nämlich der Uranus. Und beide stehen im März ungefähr auf 13 Grad. Das heißt, sie stehen, das ist ein Endzeichen, die Sonne steht auf 13 Grad Krebs, müssen wir uns merken. 13 Grad Krebs. Und die Planeten, der steht auf 13 Grad Krebs, geht es auf 12 Grad oder noch was, und der Uranus steht im Witter, aber im Witter der Boden sehe ich durchs Mars, durch den Mars schon. Da ist ja ohnehin schon alles auf Sprung. Und da steht er jetzt drinnen. Und der macht jetzt ein Quadrat zur Sonne, der macht eine Opposition zur Sonne und der Uranus macht noch einmal ein Quadrat zum Pluto. Das heißt, wir haben hier ein gleichschenkliges Dreieck. Wir haben hier, wenn wir da rüber gehen, ein Quadrat. Von dort macht er ein Quadrat daher und da macht er Opposition. Ja, da gibt es kein Kommen mehr. Aber er wird die Dualität noch immer nicht fallen. Da muss jemand das auslösen. Also das von Bildelefon drücken, die Sprengladung. Und das macht der Mars. Weil der geht schnell herum, wenn er da zum Beispiel irgendwo in Opposition von irgendeinem, von Uranus zum Beispiel, wenn der da im Waage steht oder so, dann geht das, also, geht das los und das ist, jetzt ist aber noch was. Das muss man sich auch verstehen, dass der von Natur aus, der Saturn auf 15 Grad in der Waage, das heißt, der Saturn steht dem Uranus im Winter entgegen, in Opposition, das kommt noch dazu, das ist ein Kreuz jetzt. Das heißt, das Kreuz schaut so aus, das ist der Radix Saturn, der bei der Geburt schon drinnen war. Der steht in Opposition zum Uranus, der dann da steht. Das kann man sich vorstellen. Dann haben wir da ein Quadrat, und da ein Quadrat, das heißt, wir haben da auch wieder Opposition. Wir haben hier Opposition, naja, was wird da rauskommen? Und das ganze Punkt genau. Also das ist die USA. Es wird in den USA eben noch viel mehr ändern, weil der Pluto ja lang durchgeht. Und dann kommt er ja auch noch auf den Merkur. Der ist ja auch im Krebs. Das ist ungefähr 25 Grad, der ist ja noch einmal im Krebs. Das heißt, wenn der Pluto jetzt weitergeht, er geht ja vom Skorpion also gegen den Uhrzeigersystem gehen die Planeten, kommt er dann rein. Und dann steht er einmal da. Dann steht er aber genau dem gegenüber. Das heißt, die USA wird einfach in ihrem Wertesystem aufgelöst. Sie muss sich auch neu positionieren, so geht es einfach nicht, diese Welt, weil sie auch zu ausgedehnt ist. Sie ist zu. Man kann nicht der Weltpolizist sein, da wird man dann Zwerger, wenn man zusammenfällt. Dann bleibt der Zwerger rüber. Und der muss Selbstlust machen, und wenn man das vergleicht historisch, dann war ja der Uranus, das kann man vom Pluto ja nicht sagen, weil der braucht ja 240 Jahre, bis er einmal herum ist. Aber der Uranus war ja vor 84 Jahren auch da, und vor 84 Jahren gab es auch die große Wirtschaftskrise. Immer wenn der nach 84 Jahren Zyklus, kann man schon sagen, ja, da steht ja immer auf alle Fälle einmal im Quadrat. Nur jetzt kommt er noch dazu, dass das Ganze ein Kreuz ist. Und rauskommen, kann man aus dem. Ja, das andere können wir mal lassen. Das ist eigentlich so, wir brauchen das gar nicht anschauen, was da die Zeichnung, das ist gar nicht wichtig, das war eher nur. Ganz einfach, also so wie es jetzt gesagt habe, so ist es. Und das ist schon im März, dass der Pluto auf 13 Grad kommt. Jetzt diese Planeten, die so langsam laufen, wenn man die durch 12 dividiert, dann steht er eben da 23 Grad drin, die bleiben ja lang stehen und gehen ja wieder zurück. Das heißt, das berührt ja immer die anderen Planeten. Und dann sind die eben nicht so wie die Sprengung, wo dann nur mehr. Da wo man nur überbleibt, der Staub beim Uranus bleibt der Staub über. Der reißt die Fetzen runter. Da bleibt die Schlacke über. Der zerstrahlt es nicht. sondern der ist der Brutale, der Brutalist, der so die französische Revolution und solche Sachen schon einmal initiiert hat und anderes. Während der Blut bleibt eh nichts mehr über. Dann setzt das neu zusammen, jetzt aber in der Vermassung, später nicht mehr. Weil diese drei Planeten, die hat sie immer schon gegeben, aber erst seit sie entdeckt wurden, kann der Mensch umgehen, sonst hätte er schon früher entdeckt, und erst jetzt kann er es individuell handeln. Das kommt ja jetzt noch eins dazu. Das heißt, der Mensch wird viel stärker. Wenn jemand individuell den Pluto handeln kann und den Neptun und den Uranus, dann kann man sich vorstellen, was das für Kraft ist. Das können wir bisher gar nicht. Bisher ist so schwingungsmäßig für Generationen. Die Hippies kommen, die Yuppies kommen und so weiter. Dann kommen die Esoterik-Strömung. Ja, das sind so Sachen. Dann kommen wieder andere. Jetzt kann es individuell, also für die Zukunftsbergsteiger oder Höhensteiger, der kann es individuell handhaben. Der Mensch wird also viel stärker werden, wenn er mit solchen Kräften handeln kann. Und das beginnt auch jetzt. Weil wenn was entdeckt wird, heißt es immer, der Mensch ist so weit, dass er es in sich hineinnehmen kann und dass er was tun kann. Nehmen wir mal nur die USA. Die USA war seit dem 1000 entdeckt. Regelmäßig sind die Normannen und Südamerika haben Edelhölzer runtergebracht. Die Schotten sind regelmäßig hingefahren. Die omanischen Seen sind hingefahren. Dann vom Norden auch, Island und so, die sind auch hingefahren. Das war nicht unentdeckt. Man hat auch Siedlungen gehabt in den USA. Nur wollten sie da nicht bleiben, weil es so gefährlich mit dieser Schwingung war. Auch die Indianer haben, also die Erdschwingung war immer problematisch, eben das Elektrische. Und jetzt ist es entdeckt worden, im 15. Jahrhundert dann, und wir sagen, es ist entdeckt worden. Für uns ist es entdeckt und für unseren Horizont, dass wir jetzt anfangen können mit ihnen. Jetzt können wir mit USA was anfangen, weil jetzt sind wir stark genug, dass man dort halt zurechtkommt. Aber zurechtkommen auch nicht, weil es ist sicher nicht einfach in ein Land zu leben, das so eine starke Strahlung hat und so eine starke Kraft hat. Ich meine, wir haben ja keine Kraft in Österreich. Das ist gerade ein Land, wo es eben der Vorteil hat, dass es nicht überwältigt. Aber in anderen Ländern ist immer Kraft da. Die kommt einfach schon mal von der Atmosphäre. Ja, das ist USA. Nimm noch ein anderes Land. Ja, das ist die Russische Föderation. Da ist es jetzt irgendwie anders. Die schaut jetzt anders aus ein bisschen. Jetzt haben wir die USA gehabt, da stehen die alles. Bei der Russischen Föderation ist es so, bei Russland muss man nur bedenken, das ist das Bild eines Staates, der nicht alt ist und unter eigenartigen Umständen entstanden ist, von 1990. Jetzt ist aber, Russland steht unter zwei Grundschwingungen. Die USA ist es als Land auch ein zwielendes Land, weil die zwei berühren sich auch so Süd- und Nordamerika, und Rudolf Steiner misst den Zwilling ja dem Mathematismus zu. Und das korrespondiert auch mit dem Hinweis, dass Rudolf Steiner sagt, dort ist der mechanische Okkultismus. Denn der mechanische Okkultismus ist was mathematisch Berechenbares, kann man auch sagen. Russland hat aber immer starke Schwingungen eben mit dem Fische Neptun, weil es wird immer wässriger, und jenseits des Urals ist alles uranische Schwingung. Das ist aber ein Staatenhoroskop. Und wie schaut es da aus? Also das ist irgendwie eigenartig. Das hat da so ein Viereck. Und das ist auch ein stark gestelltes Viereck. Das ist wirklich, verwundert sich, dass der Staat in der damaligen Zeit, das ist ja die schlimmste Zeit gewesen, eigentlich so eine glückliche Aufstellung hat. Das sind zwei Trigone und zwei Sextile. Das heißt, das Blaue ist alles harmonisch. Und zwar so schöne Oppositionen durch. Einfach nur schön anzuschauen wie ein Teppich. Und was sind das aber? Ja, und schauen wir, wo hat er das Eck drinnen? Das Eck ist vom Winter, wo der Mars erwischt. Ja. Also ganz gut gestellt, dieser Winter, das gehört ganz stark. Und da unten zum Steinbock, das ist stark besetzt mit Uranus, Neptun und der Saturn, der Herrscher des Steinbocks, steht auch in dem Zeichen. Da ist er gut da. Das ist zum Steinbock. Das ist alles sehr stabil, ist auch unauflösbar. Die Sonne wird in Angriff, die steht im Zwilling bei dem Land. Also da kommt nichts hin. Aber, schauen wir mal im Krebs. Ja, da haben wir schon. Und wo? Auf 13 Grad. Wie die amerikanische Sonne. Steht da Neptun in Konjunktion mit Chiron. Das ist ja, was hier abspielt bei der Russischen Föderation, ist eigentlich dass jetzt die Heilung einsteht, die Heilung ist von dem, was eigentlich in der Jelzin-Zeit und der Gorbatschow-Zeit zerstört wurde, nämlich überhaupt alles ist zerstört, das Land verkauft und so weiter. Aber jetzt ist es die Heilung. Das ist ja ein Heilzeichen, der Chiron ist ja auch ein Heiler. Und jetzt steht aber der Jubel, das Weisheitszeichen auch drauf, mit Expansion. Das erholt sich jetzt, weil es nämlich im Staat steht. Der Staat ist das 10. Haus. Das steht ja an sich gut, das steht auch, ist da gut, Pluto. Aber jetzt kommt ja daher, der Uranus. Und Uranus, wenn wir jetzt rechnen, 30 Grad, 60 Grad, 90 Grad, der macht ja wieder ein Quadrat. Der Uranus macht ein Quadrat zu dem Jupiter. Obwohl die Sonne da ja nicht drinnen steht. Aber der Uranus bleibt ja, der steht im Winter, haben wir gesagt. Da bleibt er stehen. Da kommt aber noch dazu auf den Mars, da sehen wir ja, da mitten ungefähr, da gibt es dann gleich eine Konjunktion, das wird noch stärker sein, die Kraft, die dann drin steht, aber sie steht in einem Quadrat zum Krebs, weil 30, 60, 90. Jetzt schauen wir, ob es da auch noch ein Quadrat gibt, 30, 60, 90. Ja, gibt es noch ein zweites Quadrat mit da unten. Das heißt, auch Russland ist, Russische Föderation, wird in das Ganze hineingezogen, nur ist die Sonne nicht beschädigt. Aber es wird ebenfalls betroffen sein. Nur hat sie den unauflöslichen Kern. Also diese blaue da, das schaut ja schön aus, das ist also resistent. Was glaube ich nicht stimmt, ist der Aszendent auf 26 Grad oder was das heißt. 26 Grad Jungfrau, weil das heutige Russland ist ganz auf Waage eingestellt. Russlands Großdenker, der russische Präsident, ist ja ein Waage-Geborener, ein Skorpion-Geborener, aber Waage mit Saturn erhöht im 12. Haus. Und die ganze russische Art, die jetzt ist, ist dieses diplomatische Zurückgehen, dieses Federn und dieses Feine hin und her, was das Chinesische auch hat, darum glaube ich weniger, dass das ändert aber nichts an der anderen Aufstellung, aber ich sehe da einen Waage-Aszendent, weil das braucht ja nur ein paar Minuten sein, wenn ein Grad vier. Ich sehe das waageartig. Das ist ja diese ganze Art, der Putin ist ja ganz vage, der besteht ja aus dieser ganz feinen Art von Diplomatie und dieses ungeheuer Ruhige und also das ist eine Jungfrau, das ist da, die wird so karg und so sehr auf Nützlichkeit ausgerichtet. Das ist aber das Russische, das ist auf weltweite ausgerichtet, gar nicht auf den eigenen Staat. Ja, also das heißt, was heißt das? Wenn jetzt die Planeten dort einrücken, dann ist die Frage, wie werden solche Staaten beschädigt? Also die USA wird massiv beschädigt, die Russische Föderation wird auch beschädigt, außer der Sonne, also die bleibt, also das und das. Und das andere ist an sich sehr stark. Ja, was nämlich bei dem auffällt, was einem bewundert ist, wenn man mal anfängt beim Winter, da steht der Mars im eigenen Zeichen. Das heißt, er ist im Domizil, er steht stark, das ist der Herrscher, der passt gut rein. Schauen wir beim Stier. Die Venus ist Herrscherin, steht im Stier, im eigenen Zeichen. Der Merkur steht im Zwilling, im eigenen Zeichen, herrscht den Zwilling. Der Jupiter ist erhöht im Krebs. Also das ist ja sensationell. Der Pluto im Skorpion im eigenen Zeichen. Ja, und da steht noch der Steinbock im eigenen Zeichen. Also das ist ja, man sieht ja schon, da steht es, hey, Domizil erhöht. Das ist eine glückliche Aufstellung eigentlich. Wird aber genauso beschädigt, weil der kommt ja daher. Und somit macht er eben da ein Quadrat und da. Das ist zwar harmlos zum Jupiter, da wird nicht viel passieren, aber die Spannung ist genauso drinnen. Und wenn man sich schaut, das ist 15 Grad. Wie wird das sein? Schauen wir mal. Ja, 15 Grad. Und 13 Grad hat die USA und 13 Grad hat China auch mit der Sonne. Da liegen die alle drei aufeinander. Das heißt, wenn man die übereinander gibt, die Staaten, dann geht es um diese 13 oder 15 Grad. Wir gehen da ein bisschen weiter. Das heißt, das ist. Die haben irgendwas Gemeinsames abzutun oder abzumachen, weil sie kommen nicht raus. So ist es eben aufgestellt. Ja, kannst du das nächste noch? Da habe ich leider keine Daten, das habe ich nicht gefunden. Das dürfte China sein, also jetzt muss man vielleicht nein, China ist natürlich ein Waageland traditionell mit dem Aszendenten und es ist eine Krebssonne. Und dann, ich habe es gesehen einmal, ich habe das bei mir jetzt nicht gefunden, diese Aufstellung von China, hat es auch 13 Grad Krebs, wie die amerikanische Sonne.
Auf welches Datum warst du, was das zurückgeht?
Ja, 1.10.1949, da habe ich das gefunden, das ist auch drin. Aber ich habe die Planetenaufstellung nicht gefunden. Also, Lance Post. Vielleicht finden wir es einmal, vielleicht findest du es einmal, dann kann ich es auch. Aber wir brauchen es eh nicht, wir sehen es eh sogar. Aber bei China muss man vielleicht nur sagen, das ist ganz und gar wahrgenommen. Und das Chinesische, das hat eine einfache Weltauffassung. Erstens hast du das Glück, dass keine Religion hat. Da wird man nicht so verdreht. Und zweitens, die sieht die Welt so, wie sie ist. Der Himmel und die Erde. Und dazwischen eben der Kaiser. Und der ist das Membran, permeabel, semipermeabel, lässt was durch. Und das ist der Größer. Das ist der Großer. Genauso. Und das entspricht ja genau der Waage. Das ist diese ganze Austarierung. Und das hat in China. Denn nur eins darf man auch nicht vergessen, wenn China dann Waage-Aszendent hat, jetzt die Volksrepublik hat ihn ja nicht, aber wenn in China da Waage-Aszendent hätte, das so wäre, dann steht aber da drinnen, beim China, das weiß ich, steht unter anderem der Mars drinnen. Es ist China, und China wird Deutschland anlehnen, das ist gar keine Frage, darum haben sie auch bis Duisburg die Hochgeschwindigkeitsbahn gebaut. Europa wird verschwinden, Deutschland wird als Hinterhof verwendet. Dann sind die Chinesen ja so lieb und nett. Nur hinten aus dem Vögel. Das muss man auch wissen, weil da hat er ja den Vögel mit. Da steht der Mars drin. Den werden sie nicht brauchen bei dem deutschen Sklavenvolk, aber sie haben ihn mit. Das heißt, da kann ich vorher noch so nett sein. Er hat hinten den, das nützt nichts. Also so nett sind sie dann auch nicht. Und sie haben also die Sonne, haben sie wieder, nur damit man den Staat charakterisiert, das Land charakterisiert, das ist jetzt speziell ja die VR, die Volksrepublik, die Sonne. Die Sonne ist im Krebs und sie ist auf 13 Grad, somit ist es auch ein Krebsvolk. Und man sieht ja beim Chinesischen, immer dasselbe Chineser kommt raus. Und was machen die? Viel kopieren. Die werden nicht nur kopieren, aber das Nachmachen, das ist ja das, dieser Zellprozess ist ja auch der immer nach und immer dasselbe produziert. Und China hat das auch. Und darum hat sie auch so eine reiche Bevölkerung. Weil Krebs ist ja das Fruchtbarkeitsprinzip. Da sprichst du ja so viel davor, weil erzählt dann und hört dann immer auf. Wenn ich dir überhaupt geht, erzähl immer weiter. Substanz muss schon da sein, ja, Substanz, aber sonst brauche ich nichts. Das heißt, es ist groß, es ist stark volksmäßig orientiert, mit der Bevölkerung sieht man ja, dass es fruchtbar ist. Und es hat diese Natürlichkeit, die im Leben drinsteht, diese Sicherheit. Himmel und der Erde und die Gesetze spielen, wie die Parks, diese ganzen japanischen und chinesischen Parks. Und wenn man in den Staat nimmt, wenn das so stimmt, dann schauen wir gleich einmal über die Krebs, wenn wir auch was haben. Da haben wir schon einmal den Uranus drinnen, der ist aber schon vorbei, der wird nicht mehr angegriffen. Schauen wir mal im Winter, ja, das wird angegriffen, das ist der Mondknoten, der Aufsteigende, und im Krebs, im Winter haben wir nichts, der Waage. Ja, bei der Waage, da ist das jetzt, die Sonne in der Waage, nicht? Normalerweise ist der Aszendent bei den Chinesen, also generell vom Land her gesehen Waage, und da steht die Sonne drin mit Neptun und mit dem rückläufig steht der Merkur Neptun. Wenn man das ganz weg aus die weitere Betrachtung, was da geht, nur die Planetenposition, dann ist das massiv da mit der Neptun-Konjunktion noch dazu. Löst die Sonne auf, dann lädt man das auflösende Prinzip auch. Und wenn wir jetzt schauen, wo ist der Pluto? Er ist da. Dann macht er genau über den Vater her. Da ist der Pluto im Steinbock, haben wir gesagt. Da kommt er in später schön Steinbock, ist schon auf fast 13 Grad. Gehen wir zurück, 30, 60, 90. Und wenn man schaut diesen Nova-Quadrat, 30, 60, 90, ist keins. Das wäre der Uranus, der ist so weit hin. Also der wird sich nicht. Und da, das spielt keine Rolle, ist der Mondknoten. Aber spielt auch eine Rolle, keine große. Das heißt, China wird von der Seite wird China beeinträchtigt. Ja, nicht nur von der. Es ist ja der Uranus, kommt ja da unten rein. Da ist ja der Uranus, der kommt im Winter. Da steht ja der auch gegenüber. Da haben wir auch gleich schon. haben wir auch einen kleinen Schinken in Israel. Der schießt die Sonne mit dem Netto ab. Ist ganz klar. Der steht ja da unten. Also das China, hat China auch eine ähnliche Situation. Der Uranus kommt, steht in Opposition zu der, die sind ja irgendwo auf 13 Grad oder 15, sieht man in der Mitte von dem Zeichen. Und da, da ist dann der Pluto, der steht da herum, im 12. Haus noch dazu, das ist sicher ein gutes Haus, also das Haus der Isolation und des Gefängnisses, aber auch der Respiration und normalerweise den Fischen zu, hier nicht mehr ganz in der Welt da sind, zur Hälfte ist der Fisch ja schon in einer anderen Welt, weil er eben dann schon das zum Witter kommt. Da steht es drinnen, da steht er jetzt drinnen und macht vom 12. Haus zu dem 8. Haus, das dürfte das 8. sein, ja, und das 8. Haus hat schon mal 7., 8., 9. Und dieses 8. Haus ist, ja, das ist das 8. Haus, dann ist es das Haus des Skorpions. Und somit ist dort der Transformationsprozess. Stirb und werde. Also, ja, das ist es. Das, ach, das, ja, von diesem 10. Haus ist das ist das 8. Ja, steht ja da. Aber es ist schon richtig. Das heißt, wir stehen im 8. Haus und das ist immer Skorpion, ist egal, was da drin steht. Gibt dem natürlich eine Färbung, wenn der Waage ist, ist es natürlich anders, ist schon klar. Aber das hat immer die Skorpion-Schwingung und somit wird er stark transformiert. Eine starke Transformation. Ja, und wenn eben diese Planeten so stehen, zu einer gewissen Zeit, wird es aktualisiert, das Thema. Weil aktuell, welche Länder werden überhaupt betroffen? Eigentlich die, wo natürlich ein Aspekt hingeht, wo eine Beziehung ist. Es gibt ja Länder, die gar keine Beziehung haben. Sagen wir, wenn der Fisch hat keine Beziehung, dann wird es ja nicht treffen. Wenn es ja keine Beziehung da zum Beispiel, oder der Skorpion, den trifft es ja auch nicht. Es kann nur den treffen, der angesprochen ist. Entweder gegenüber oder in einem Quadrat. So wie wenn man am Tisch sitzt. Und das sind die Staaten, die eben geboren sind, irgendwo in so einer Zeit. Das heißt, wir haben die Achse Witter, Waage. Bei dem Witter steht ja der Uranus, ist der Waage betroffen. Und die Achse Steinbock, Krebs. Die haben, und die Staaten, die da drauf liegen, Menschen natürlich auch, die da jetzt Positionen haben, die werden auch betroffen, aber wir reden ja von einem Staat, die werden es merken. Die anderen werden es nicht so stark merken, weil sie ja nicht direkt anvisiert werden. Aber die drei Länder, letztendlich, jedes kriegt was ab. Das ist ja kein Zufall, dass jedes von den Ländern hat da was drin. Ja. Hast du sonst noch ein Foto drauf nachgelassen?
Das haben wir schon gehabt.
Ja, sehr schön, ja. Ah, das haben wir noch gehabt. Ja, das war nur, das war nur die Pipeline, die geht, da haben wir eh die Frauen, das sind die Partner. Nein, das ist Russland, Ukraine. Und da unten muss irgendwo Bulgarien sein. Ja, Serbien. Das ist der Bulgarien. Ja, die wäre also jetzt ein Versorgungsbeispiel gewesen für die südlichen Länder. Das wäre für die Länder die Möglichkeit gewesen, dass sie überhaupt integrieren können in die EU, weil das ist eine gesicherte Pipeline und haben sie einen günstigen Preis gekriegt und vor allem hätten sie Einnahmen bekommen, die ganzen Länder für den Transit. Das ist aus. Sie kriegen nichts mehr. Weil die EU das eben so, oder die Amerikaner eben so wollten. Aber, und das wird jetzt aber alles nach der Türkei. Das Gas kommt alles in die Türkei. Das Russland baut dabei in die Türkei. Eben, das ist auch wieder so, wie die Chinesen die Transportsysteme bauen, da wird die Türkei natürlich angebunden. Wenn es dann mal also das hast, dann bist du angebunden. Also in deinem eigenen Interesse, aber du hängst
schon
da. Also das ist also, ja, danke. Das ist da nicht. Aber nur, dass man sieht, da unten, das hat sich halt leider nicht ergeben für die Länder Austria jetzt da oben. Ja. Und für Österreich war es natürlich auch dabei sehr weitergegangen, ja, von Österreich. Es sind ja auch Bayern und andere Länder noch gemacht. Also
Bulgarien
sozusagen.
Alles.
Ja, ja, ja.
Wenigstens die Geburtsurkunden oder Geburtszeiten der Länder. 1776, 1949,
ja.
China. 1990.
1990, ja.
Hm? Das ist gut.
Ja, da ist er. Ja.
Wieso sollte das wissen?
Ja, ja.
Das ist gar nicht, was ich wissen.
Nein, das ist ja nicht schlecht, wenn man die Situation sieht. Wenn man sieht, das sind alle beteiligt.